Ich bin ins Ziel gekommen und damit war es schon mal super. Denn ja, das erste große Ziel war ja, sich überhaupt zu qualifizieren dafür. Das war eigentlich erstmal das Ding, worauf ich hingearbeitet habe. Frankfurt war das Rennen, das Ironman-Rennen, bei dem ich mich qualifizieren wollte und bei dem es dann eben auch direkt geklappt hat. Durch meinen vierten Platz war ich auf Hawaii dabei. Und damit war eigentlich schon mal nicht nur die halbe Miete, sondern 95% der Miete eingefahren. Und dass ich auf Hawaii ins Ziel komme, da hätte wirklich sehr viel dazwischen kommen müssen. Also wirklich eine Verletzung oder ein irreparabler Schaden am Fahrrad, dass ich dann nicht ins Ziel komme. Deshalb war ich dann auch sehr zuversichtlich, dass ich auch den letzten Schritt noch gehen kann, bei meinem großen 2-Jahres-Ironman-Hawaii-Plan über die Ziellinie nämlich zu laufen auf Hawaii.
Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Schon vor über einem Jahr hatte ich diese Anfrage zum Podcast zur heutigen Folge gestellt und mein heutiger Gast konnte damals leider nicht aus seinen intensiven Trainingsvorbereitungen herauskommen. Umso mehr freue ich mich, dass wir das Ganze jetzt nicht als großes Hawaii-Special vor dem Wettkampf machen können, sondern dass wir heute in der Retrospektive drüber sprechen können und er uns seine Erfahrung teilen kann. Seine Erfahrungen hat er auch in einem Buch verarbeitet, dem Buch Mit jeder Faser. Das ist inzwischen sein drittes Buch. Und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat, heute zwischen zwei Trainingseinheiten mit uns zu sprechen. Thorsten Schröder, alias Torso, wie er in der Triathlon-Welt bekannter ist, ist in Hamburg-Rheinbeck geboren und aufgewachsen. Er sieht aus, als wäre er mit seinen 55 Jahren in der besten Form seines Lebens, war, oder besser gesagt ist, Zeit seines Lebens fußballverrückt und schwärmt für den FC St. Pauli. Er wollte sogar mal Sportkommentator werden. Inzwischen ist er den meisten von uns aus dem Fernsehen bekannt. Entweder als Tagesschausprecher, Fronttänzer in einem Musikvideo, Moderator der Tagesthemen und dem Hamburg-Journal oder als Buchautor. Lieber Thorsten, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Sag uns doch einmal vorweg, wie geht es dir?
Derzeit geht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt auch keinen Muskelkater mehr nach dem Halbmarathon vom vergangenen Wochenende, 3 Tage her. Und den habe ich jetzt auch überwunden. Aber damit hatte ich tatsächlich zu kämpfen ein wenig. Da taten die Oberschenkel doch sehr deutlich weh. Daran merke ich, dass ich doch ein bisschen was getan habe. Aber auch das ist überwunden. Deshalb geht es mir jetzt wirklich rundum gut.
Sehr schön. Ich habe kurz einmal recherchiert, deine Zeit habe ich mir angeschaut, ist ja doch für einen halben gar nicht mal so schlecht.
Ja, ist ja immer relativ. Also ich bin hochzufrieden. Was du als gar nicht mal so schlecht bezeichnest, finde ich super. Ich war mir nicht sicher, ob ich unter 1,30 bleibe. Ich hatte ja auch noch mal Corona vor gar nicht so langer Zeit. Bin gar nicht so viel gelaufen bisher. Und da sehe ich dann doch, dass auch die anderen beiden Sportarten, die ich mache einen Triathlon, dass die dann auch dazu beitragen, dass ich fit bin und sogar einigermaßen zackig beim Laufen. Also ich war jetzt gar nicht so wahnsinnig weit entfernt von meiner Bestzeit, die auch nur bei 1, was heißt nur, also für mich super. Ich, also individuell, ich persönlich sehe das als super an, aber bei 1,27 noch was, also 2 Minuten langsamer als meine Bestzeit von vor 5 Jahren, als ich aber auch in Topform war, als ich mich gerade für Hawaii qualifiziert hatte und somit wirklich gut drauf war. Gar nicht mal so viel langsamer, deshalb, yeah. Beide Daumen hoch für mich, was das eigene Betrachten der Leistung anbelangt.
Ja, sehr gut. Da kommen wir natürlich auch gleich noch auf die ganzen Themen zu sprechen, die du auch schon angerissen hast. Meine andere Frage, die vielleicht nochmal auf den anderen Zweig, der ja auch den Thorsten Schröder, den die meisten ja auch durch das Fernsehen und so weiter kennen, ansetzt, ist die Frage: Wann war deine letzte Tagesschau-Sendung?
Ich hatte jetzt tatsächlich ein bisschen frei, habe auch wegen des Halbmarathons den Nachtdienst, den ich davor hatte, habe ich weggetauscht, um an dem Halbmarathon teilnehmen zu können. Der stand im Weg. Deshalb ist die letzte Sendung 4 Tage her.
Du bist ja nun auch schon lange mit dem NDR verbunden, ne? Also vom Volontariat über Sprecherjobs bis hin zur Tagesschau. Wann war dir klar, dass du Journalist, ja doch journalistische Tätigkeiten machen möchtest?
Ich wollte das schon als Kind, da allerdings noch als Fußballreporter. Das wäre ich gern geworden, weil ich fußballbegeistert war und immer noch zu großen Teilen bin. Und ich fand es damals immer fantastisch, NDR 2, der Bundesliga-Show, nee, damals hieß es anders. Heute ist es natürlich eine Show, Bundesliga-Show. Damals hieß es wahrscheinlich aber nur Bundesliga-Fußballkonferenz, ganz nüchtern. Der habe ich schon als Kind immer sehr, sehr gerne gelauscht, saß vorm Radio und fand es faszinierend, einfach nur den Worten des Reporters zu lauschen und natürlich auch der stimmungsvollen Kulisse oder mehr oder weniger stimmungsvollen Kulisse, je nachdem, im Stadion. Und dass er mit seinen Worten es geschafft hat, diese Stimmung zu transportieren und zu transportieren, was da unten auf dem Feld los ist. Und ich es mir dadurch wunderbar plastisch vorstellen konnte. Und das fand ich so klasse, dass ich das als Kind auch machen wollte. Ich habe also meine eigenen Fußballspiele immer kommentiert. Wenn ich alleine gespielt habe, dann sowieso, aber auch mit den Freunden, mit denen ich da gespielt habe, die mussten dann auch immer diese Kommentare über sich ergehen lassen. Das ging nicht ohne Kommentar von mir ab, das gemeinsame Gekicke. Und so wollte ich eigentlich immer Fußballkommentator werden. Wenn ich nicht Fußballprofi werde, dann zumindest Fußballkommentator. Irgendwann habe ich mich dann doch ein bisschen mehr für Politik und Wirtschaft interessiert, also für die wirklich wichtigen Dinge. Sport, Fußball ist immer noch eine wunderbare, tolle Nebensache, auch total wichtig, aber mich damit dann Tag ein, Tag aus zu beschäftigen, das wollte ich dann doch nicht. Deshalb bin ich dann mehr so in Richtung Politik und Wirtschaft umgeschwenkt, aber immer noch in dem Bereich, den Wunsch zu haben, Reporter, Journalist zu werden. Das hat sich dann ein bisschen gewandelt, als ich so 15, 16 geworden bin. Da ging es dann mehr in diese Wunschecke, die sich dann ja auch mehr oder weniger erfüllt hat.
Jetzt möchte ich mal den Schwenk in den Sport machen und direkt die Frage vorwegstellen, wann war dein letztes Training? Jetzt hat sich ja der letzte Wettkampf erübrigt, der war ja nun vorgestern.
Gestern habe ich, was habe ich denn gemacht? Ich bin gestern geschwommen. Und gleich nach unserem Gespräch geht es 2 Stunden aufs Fahrrad, genauer gesagt in den Keller auf die Rolle. Und dann gibt es noch einen halbstündigen Koppellauf dazu. Also Training ist jeden Tag. Da gibt es keine Ruhe.
Das klingt, als hättest du aktuelle Ziele.
So ein paar kleine sportliche Aktivitäten und Rennen und Wettkämpfe mache ich dann doch ganz gerne. Auch wenn dann das große Ziel Hawaii jetzt nicht ansteht, da ich das ja nun gerade vergangenes Jahr hinter mich gebracht habe und geschafft habe. Ja, will ich aber trotzdem wieder eine Langdistanz machen. Das ist dann diesmal der Challenge in Rot im schönen Frankenland. Da habe ich mich wieder angemeldet, obwohl ich ja überlegt hatte, nach dem Quali-Rennen im vergangenen Jahr und dann eben Hawaii als Zugabe auch diese Langdistanzen zu beenden, weil ich ja vorher auch so ein paar Rückenprobleme hatte oder Beinprobleme und dachte, für die Gesundheit ist es vielleicht jetzt gar nicht schlecht, da einen Cut zu machen und dann nur noch Mitteldistanzen zu machen. Auch da es jetzt nun genau 10 Jahre, da ich eine 10-jährige Karriere in Anführungszeichen auf der Langdistanz hinter mir hatte, dann 2022, also 2012 die erste Langdistanz, 2022 hätte es dann die letzte sein können. Aber das Quali-Rennen in Frankfurt war nicht nur erfolgreich, sondern einfach auch so wieder ein grandioses, wahnsinnig schönes Erlebnis. Von Hawaii brauchen wir gar nicht zu reden, aber generell, Langdistanzen sind immer etwas ganz, ganz Besonderes. Deshalb möchte ich auch in diesem Jahr tatsächlich noch nicht darauf verzichten und gönne mir dann eben die Challenge in Rot. Dann war der Halbmarathon jetzt hier in Hamburg der Einstieg in die Wettkämpfe in dieser Saison. Und da gibt es noch einiges. Also ein Swimrun habe ich noch im Mai vor in Oldenburg. Es gibt in Hamburg Anfang Juli gibt es mehrere Triathlons. Da mache ich einen Olympischen. Dann mache ich eine Sprintdistanz in Hamburg. Vielleicht, darauf hoffe ich noch, dass ich auch nominiert werde für den deutschen Triathletenkader, der dort an den Start gehen darf. Also es sind Altersklassen, Weltmeisterschaften auf der Sprintdistanz. Da kann man sich für qualifizieren. Ach so, ich mache am 1. Mai ein Radrennen. Eschborn Frankfurt steht an und die Cycle Classics in Hamburg. Köln, die Mitteldistanz. Also ich habe ein bisschen was vor.
Jetzt möchte ich tatsächlich mal spezifisch auf das Thema Triathlon / Ironman kommen. Jetzt habe ich dein Buch gelesen, bin selbst natürlich nicht ganz unbedarft und habe da einiges auch an Fachwissen inzwischen erlangt. Es gibt natürlich eine ganze Menge Hörer, die da gar keine Ahnung haben. Deswegen würde ich ganz gerne von dir mal hören, wie so ein typischer Trainingstag bei dir aussieht.
Das kann ich so natürlich nicht sagen, weil typische Trainingstage gibt es nicht. Da hängt es davon ab, ob wir uns den Herbst und den Winter oder das Frühjahr angucken. Also im Herbst und Winter geht es dann los. Also grundsätzlich gesagt, wenn im Sommer das Langdistanzrennen ansteht, dann geht es im Herbst los mit dem Training. Also 8-9 Monate Training gehören dazu. Und dann geht es in der Regel im Herbst und Winter los. Und da investiere ich dann jetzt ungefähr so 8 bis 10, vielleicht nochmal 12 Stunden Training in der Woche. Da geht es vor allen Dingen erstmal darum, Grundlagen zu legen. Da geht es viel um Rumpfstabilität, also das Korsett stärken und stabilisieren, damit ich nachher in dem Langdistanzrennen nach all den Kilometern, 226 Kilometer, die man da zurücklegt aus eigener Kraft, nicht schief wie der Turm von Pisa über die Ziellinie laufe, sondern einigermaßen aufrecht noch. Also da geht es darum, die Grundlagen zu legen. Da geht es dann auch darum, erstmal langsam Grundlagenausdauertraining zu machen, sowohl auf dem Fahrrad als auch beim Laufen, als auch beim Schwimmen. Natürlich gibt es immer mal so ein paar kleine, ja, intensivere Geschichten, aber noch nichts Hochintensives und noch nicht an der Schwelle. Also sowas passiert da noch nicht. Da werden erstmal die Grundlagen gelegt in den ersten 2, 3, 4 Monaten. Dann kommen irgendwann die hochintensiven Geschichten dazu. Und im Frühjahr und bis zum Sommer natürlich steigert sich dann das Training, auch von den Umfängen, von der Intensität, auch von den Umfängen. Da können es dann auch 15, 18, auch mal 20, vielleicht auch mal mit Ausreißer 22 Stunden in der Woche Training sein, weil dann die Radausfahrten dazukommen bei schönem Wetter. Fährt man auch mal 4, 5 Stunden durch die Gegend und packt da vielleicht noch hinten noch so einen Koppellauf ran. Also man koppelt das Laufen an das Radfahren, läuft dann eben noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nachdem, wie weit man schon fortgeschritten ist und wie weit die Saison fortgeschritten ist, um zu trainieren, dass man nach 180 Kilometern auf dem Rad nicht mehr tritt, sondern dann plötzlich laufen muss. Beziehungsweise die Beine müssen das tun und müssen sich daran gewöhnen, dass sie dann eben den Umschwung vom Treten auf dem Rad zum Laufen, zum Schritttempo oder zum schnellen Tempo laufen jedenfalls, dass sie das hinbekommen. Und das wird mit Koppellaufen trainiert. Also es steigert sich im Laufe der Monate. Deshalb kann man eigentlich ganz gut sich selbst überlisten, indem man sagt, oh Gott, Herbst, Winter, ich fange mal an, geht ja nur mit 8 bis 10 Stunden los, das kriege ich irgendwie noch unter. Mhm. Und wenn man dann nachher ein bisschen mehr trainieren soll, dann denkt man sich auch, naja, also zurück kann ich jetzt auch nicht, jetzt ziehe ich das auch noch durch.
Das ist tatsächlich so eine ganz, ganz spannende Frage. Wie ist es möglich, bei so einem sehr umfangreichen Trainingsplan, der auch so lange Zeit ja dann in Anspruch nimmt, und wie du sagst, am Ende bis zu 22 Stunden vielleicht in der Woche dich in Anspruch nimmt, wie ist das vereinbar mit einem Familienleben, mit dem Beruf, mit einer Beziehung? Wie machst du das?
Also erstmal stehen natürlich die Arbeitszeiten an erster Stelle und drumherum wird dann das Training gebastelt. Das ist bei mir relativ praktisch, weil ich habe ja meistens, also ich habe auch manchmal 5-6 Mal im Monat habe ich 9-to-5-Jobs sozusagen. Wenn ich in der Info moderiere im Fernsehen, dann sind das tatsächlich 9-to-5-Jobs. Da geht es halt um 9 Uhr tatsächlich los und um 17.10 Uhr ist die letzte Sendung. Dann habe ich noch Bereitschaft den Abend über. Da darf ich dann also nicht in die Ferne schweifen, sondern muss greifbar sein, darf aber nach Hause, kann da also trainieren. Und wenn es um die Tagesschaudienste geht, da habe ich ja eher Extremdienste. Also ich fange ganz früh an, bin dann aber auch gegen Mittag fertig. Oder ich fange spät an oder ich habe die Nachtschicht und habe somit auch tagsüber Zeit zu trainieren. Also ich bin nahezu jeden Tag im Sender, aber die Schichten sind meistens kürzer als 8-7 Stunden. Ich habe da halt nicht den ganzen Tag. Und trainiere somit auch zu Zeiten, zu denen meine Freundin nicht zu Hause ist, sondern bei ihrer Arbeit, sodass sie davon nicht so wahnsinnig viel mitbekommt. Am Wochenende bekommt sie davon mehr mit. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ normal, dass sie nichts davon mitbekommt, wenn ich jetzt zum Beispiel heute gleich noch 2 Stunden auf der Rolle bin, dann ist sie noch bei der Arbeit. Und wenn ich mit dem Koppellauf durch bin, dann kommt sie von der Arbeit, dann trinken wir gemeinsam Kaffee hier am Nachmittag, bevor ich dann abends vielleicht zur Arbeit muss oder zur Nachtschicht. Also das beeinträchtigt unser Familienleben nahezu gar nicht. nur in kleinen Teilen, aber sie kennt das ja nun schon seit 10 Jahren. Und wir kennen uns auch schon seit und sind schon zusammen seit, ja, meinen letzten Monaten beim Radio, also auch mein Fernsehleben mit den abendlichen und komischen Arbeitszeiten generell. Kennt sie? Also, wenn sie das nerven würde, dann hätte sie das nicht nur gesagt, sondern dann wäre sie wahrscheinlich gar nicht mehr, wären wir gar nicht mehr zusammen, wenn das nicht ginge. Aber funktioniert ja alles wunderbar. Und sie unterstützt mich da komplett, hat auch immer total Bock mitzufahren zu den Ereignissen, den Events, unterhält sich da gerne mit den anderen, die ihre Partner, Partnerinnen dort unterstützen, hat da auch immer sehr viel Spaß dran. Man kommt da ja auch ein bisschen in andere Ecken, ist ja auch immer nett. Von daher habe ich da wenig zu erleiden. Ich muss zugeben, jetzt so in den vergangenen 2 Jahren, als ich mich sehr intensiv auf die Qualifikation für Hawaii vorbereitet habe, da war es dann mitunter wirklich so, dass ich wenig Zeit hatte, auch für Freunde. Also die habe ich dann doch sehr selten gesehen. Das hat sich jetzt, Hawaii war ja nun schon vor einem halben Jahr, hat sich jetzt geändert. Ich habe die Freunde endlich mal wieder gesehen oder sehe sie jetzt wieder öfter. Und sie sind immer noch da, das sind Freunde fürs Leben. Und das ist auch sehr schön, dass man da dann wieder anknüpfen kann, ohne dass sie sich beschweren, dass ich ja irgendwie lange nicht verfügbar bin. Aber auch da muss man sagen, ich sehe die eh nicht so oft, weil ich eben abends, wenn andere Zeit haben, sich zu treffen, bin ich halt oftmals bei der Arbeit. Von daher bin ich gar nicht so oft verfügbar. Nee, es klappt tatsächlich alles ziemlich gut.
Ja, sehr gut. Ich wollte eigentlich ganz gerne mit dir davor schon sprechen, so ein kleines Hawaii-Special machen mit dir. Und dann kam deine Vorbereitung dazwischen, dann kam bei mir sich Dinge dazwischen. Umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt sprechen können in der Retrospektive. Was mich interessiert, neben den ganzen Trainingsfakten und dem ganzen zeitlichen Drumherum, ist die Frage, wie war Hawaii für dich?
Ich bin ins Ziel gekommen und damit war es schon mal super. Denn ja, das erste große Ziel war ja, sich überhaupt zu qualifizieren dafür. Das war eigentlich erstmal das Ding, worauf ich hingearbeitet habe. Frankfurt war das Rennen, das Ironman-Rennen, bei dem ich mich qualifizieren wollte und bei dem es dann eben auch direkt geklappt hat. Durch meinen vierten Platz war ich auf Hawaii dabei. Und damit war eigentlich schon mal nicht nur die halbe Miete, sondern 95% der Miete eingefahren. Und dass ich auf Hawaii ins Ziel komme, da hätte wirklich sehr viel dazwischen kommen müssen. Also wirklich eine Verletzung oder ein irreparabler Schaden am Fahrrad, dass ich dann nicht ins Ziel komme. Deshalb war ich dann auch sehr zuversichtlich, dass ich auch den letzten Schritt noch gehen kann, bei meinem großen 2-Jahres-Ironman-Hawaii-Plan über die Ziellinie nämlich zu laufen auf Hawaii. Deshalb war das große Emotionale eigentlich schon in Frankfurt, aber natürlich ist es auch schön und beglückend, auf Hawaii dann über die Ziellinie zu laufen. Und zu wissen, okay, das ist jetzt echt abgeschlossen und zwar so perfekt und traumhaft, wie es eigentlich nicht besser hätte gehen können. Ja, und Hawaii selber kannte ich nun schon von 2017. Das war ganz schön, dass ich da die Wege und die Gegebenheiten, die Orte kannte, die ich ansteuern muss, von denen ich wissen muss, wo sie sind, dass ich also einigermaßen vertraut war mit den Gegebenheiten dort. Das erleichtert die Sache auch schon mal. Dann kann ich mich mehr um das Wichtige kümmern, um das Entscheidende. Und dann ist es einfach schön, diese Woche vorher, die ich mit den anderen Athleten dort verbringe, zu erleben. Das ist immer nett, wenn man dann morgens zum kurzen Training morgens um 6, halb 7 in den Pazifik steigt, dort an dem Kona Strand, an dem Digme Beach, dort, wo dann auch das Rennen startet, dort einfach zu Trainingszwecken mit all den anderen Nasen früh morgens schon in den sehr warmen Pazifik steigt und eine Runde schwimmt. Vielleicht 400 Meter rausschwimmt zu dem Coffee-Boot, das ich ja immer grandios finde, dass man da hinschwimmt, dann steht das Coffee-Boot 400 Meter wieder, wie gesagt, vor der Küste, nimmt sich ein Käffchen, trinkt den gemeinsam mit den anderen Athleten und dann nimmt man noch einen Kaffee oder man schwimmt weiter raus und hofft, dass man Delfine sieht und dann schwimmt man wieder zurück Richtung Land, macht eine Zwischenstation beim Coffee-Boot und dann ist man irgendwann wieder am Beach zurück. Und hat trainiert, hat aber auch eine Menge Spaß gehabt und Freude. Also es ist einfach eine total nette Zeit. Trifft eben andere Gleichgesinnte, mit denen man sich dann unterhält, wie deren Weg war, wie es denen geht. Und man trifft sich vielleicht auch wieder. Das gibt es ja auch, die man dann bei irgendwelchen Rennen vorher in Deutschland gesehen hat. Also das ist immer eine total nette Woche vorher. Und dann geht's los bei dem Rennen. bei dem ja in der Regel auch jeder so sein eigenes Ziel verfolgt. Deshalb gibt es da keine große Konkurrenz, wo man sich nicht ausstehen kann. Beziehungsweise, also ich kenne solche Leute jetzt nicht. Ich kenne natürlich mit Sicherheit nicht alle solche Leute gibt's, aber diejenigen, die ich kenne, sind total nett. Und da will jeder halt für sich persönlich ein gutes Ziel erreichen. Also entweder eine persönliche Bestzeit oder einfach nur ins Ziel kommen oder nur Spaß haben und irgendwie ins Ziel kommen. Was auch immer, deshalb ist da die Gemeinschaft sehr groß, wie ich das jedenfalls empfinde. Und von daher finde ich dieses Gesamtpaket total klasse. Wenn wir mal von den Kosten absehen, die in diesem Jahr unfassbar waren. Und was ich ein bisschen traurig fand, weil ich glaube, dadurch, dass die Kosten dort wirklich in diesem Jahr explodiert sind, dadurch konnten viele Leute, gerade Jüngere, glaube ich, oder junge Familien konnten da nicht anreisen, weil es einfach zu teuer war. Das war schon hart an der Grenze dessen, was akzeptabel ist, finde ich.
An dieser Stelle eine kleine Info. Um herauszufinden, was Thorsten denn jetzt eigentlich an Kosten hatte, habe ich mich mit dem Thema Kosten und Zahlen nochmal ganz genau befasst und dazu einen kleinen Nachtrag am Ende gemacht. Wer sich also dafür interessiert, der soll am besten einfach dranbleiben.
Und das finde ich schade, wenn Leute, die sich sportlich qualifiziert haben, wegen der Finanzen sich dieses Rennen nicht leisten können. Das ist einfach sau doof und gefiel mir gar nicht.
Ja, da hat sich ja auch viel in den letzten Monaten sowieso nochmal getan, was da im Ironman-Gremium geschehen ist. Dinge wurden verändert, der Austragungsort wurde teilweise verändert und so weiter. Aber da kommen wir nochmal zum Ende nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Ja, ich denke, man kann schon mit Fug und Recht behaupten, dass du dann du bist, glaube ich, 11 Stunden, 5 Minuten bist du gelaufen, soweit ich das weiß, bist du dann gefinisht, ja, bei Tageslicht, muss man ja sagen. Das ist ja schon eine sehr, 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 sehr beachtliche Leistung, die da abgeliefert wurde. Und doch, muss ich schon ganz klar sagen, du schüttelst den Kopf. Aber
ist halt relativ. Aber unterm Strich bin ich ins Ziel gekommen und hätte es mir anders besser gewünscht. Aber es ist alles in Ordnung. Ich komme damit klar.
Ja. Du hast ja in deinem Buch auch beschrieben, also das Buch mit jeder Faser, dein aktuelles, hast du ja beschrieben, vielleicht ist das jetzt auch so ein Thema, wo du in der Wechselzone beim Frankfurt Ironman deinen Beutel nicht finden konntest und dadurch in der Wechselzone wertvolle Minuten verloren hast. Jetzt hattest du 9 Monate trainiert auf diesen Moment, um diese 11-Stunden-Marke zu knacken. Ne? Was geht dann in dir vor? Oder was ging in dir vor, als du nachher sahst, du hast die 11 nicht geknackt?
Ach so, ja, als ich die nicht geknackt hatte. Also erstmal bei der Suche nach dem Wechselbeutel bin ich natürlich ein bisschen panisch geworden, weil wenn die Radschuhe fehlen, dann ist es schwierig auf dem Rad und der Helm auch, dann ist es schwierig, 180 Kilometer zurückzulegen. Das war natürlich richtig doof, aber ich habe den Beutel dann ja irgendwann gefunden. Und bei den 11 Stunden 1, ja, da war ich dann natürlich enttäuscht, weil ich unter 11 Stunden bleiben wollte. Und da denkst du dann natürlich, naja, hättest du den Beutel gefunden, dann wärst du deutlich unter 11 Stunden gewesen. Im Jahr davor bei meiner Premiere war ja 2012, meiner ersten Langdistanz, war es ja ähnlich. Da war das Wetter miserabel, obwohl meine Wetter-App eigentlich gar nichts Schlimmes vorhergesagt hatte. Und ich mich auf diese Wetter-App blöderweise verlassen habe und mich sehr dünn angezogen habe, nur mit so einem ärmellosen Trikotchen, muss man sagen. Und ich habe mir einen abgefroren bei 14, 15 Grad und Dauerregen und wäre da fast tiefgefroren vom Rad gefallen. So fühlte sich das an. Nach 90 Kilometern kam dann die Sonne raus, aber ich habe ja zwischendurch immer mal Pause gemacht, habe den Hampelmann gemacht, also diese Sprung-Armbewegungen, um warm zu bleiben. Ich habe mich dann, nachdem die Sonne draußen war, habe ich mich ans Mainufer gelegt, in die Sonne, um aufzutauen und wieder neue Kraft zu schöpfen. Das hat ja auch schon viel Zeit gekostet. Und damals war das auch ein Grund zu sagen, ach komm, also unter normalen Umständen wärst du schneller gewesen, wenn das Wetter besser gewesen wäre. Also mach's nochmal. Und so war es mit dem Wechselbeutel letztlich auch. Mensch, hättest du den Wechselbeutel gehabt, dann hättest du unter 11 Stunden unterm Strich gehabt. Also komm, mach's nochmal. Das waren dann so mit die Vorlagen dafür zu sagen, ey komm, ich muss nächstes Jahr unbedingt nochmal an den Start gehen. Wiebke, ist das okay? Stimmst du zu? Und sie sagte ja, zumal sie nach meinem ersten Ironman gesagt hatte, dass sie es mir gar nicht zugetraut hätte, dass ich dieses Training so durchziehe. Das fand ich auch sehr schön. Aha, das ist ja interessant.
Dann wächst er dann doch auch nochmal zusammen, ne? Und lernt sich anders kennen.
Ja, genau. Hat sie ihren Kerl noch mal ein bisschen anders kennengelernt. Etwas, was sie mich zugetraut hat. Naja, und daraus wurde dann geboren eine weitere Teilnahme. Und irgendwie gab es dann ja auch damals schon den Hawaii-Gedanken, sich dafür zu qualifizieren, obwohl natürlich die ersten Zeiten, nee, nicht natürlich, aber in diesem Fall war es so, obwohl meine Zielzeiten natürlich noch weit, meilenweit davon entfernt waren, irgendwie in die Qualifikationsnähe zu rutschen. Also da fehlte noch ein ganzer Batzen.
Ja, ich habe gestern nochmal erneut wieder gelesen, das Kapitel. Nils Goerke ist ja dein Trainer gewesen oder ist er vielleicht immer noch, wo er dann eben sagt, dass er Potenzial sieht, aber da noch, ich glaube, über eine Stunde auf dem Rad rausgeholt werden musste zum Beispiel.
2012 fehlten 1,5 Stunden um in die Nähe. Man weiß es ja nicht. Sind ja keine absoluten Zahlen, die man erreichen muss, Zeiten, sondern man muss sich halt gegen die anderen in seiner Altersklasse durchsetzen. Und beim ersten Rennen 11:21 fehlten so ungefähr 1,5 Stunden. Und beim zweiten Rennen mit 11:01 fehlte da eine Stunde. Und dann beim dritten Rennen, das ich dann ja auch noch gemacht habe, 2014, da war ich 10:28 schnell, also endlich unter 11 Stunden. Das war schon mal geschafft. Da fehlten dann so ungefähr auch nochmal mindestens eine halbe Stunde, 40 Minuten, sowas musste ich noch rausholen. Und da bin ich dann strategisch rangegangen, hatte erstmal tatsächlich keine Lust mehr auf eine Langdistanz, weil ich das nur 3 Jahre intensiv betrieben hatte, mit all dem Training, über das wir schon gesprochen haben, was das alles frisst an Zeit. Da musste ich erstmal tief Luft holen, um dann aber wieder einen neuen Anlauf zu nehmen und mir zu sagen, so, jetzt nimmst du dir mal einen 2-Jahres-Plan vor und versuchst dich innerhalb dieser 2 Jahre zu steigern, und zwar so zu steigern, dass du in den Bereich einer möglichen Qualifikation für Hawaii kommst. Und das habe ich dann zusammen mit Nils Goerke in Angriff genommen und zum Glück letztlich auch erfolgreich.
Das ist interessant. Du sprichst ja von einer relativen Zeit, was auch vollkommen richtig ist. Magst du einmal kurz erläutern, was es mit den Altersklassen auf sich hat? Welche gibt es? Wie viele möglicherweise? Weil es gibt ja doch Berichte von Ironman-Teilnehmern, wo man den Kopf schüttelt und sich denkt, wie soll der denn mit 75 da noch ins Ziel kommen? Und es geht ja dann.
Ja, die 75-Jährigen, die sind ja rar. Davon gibt es nicht so wahnsinnig viele. Deshalb stehen die Chancen, wenn man mit 75 da an den Start geht, auch relativ gut, dass man einen Startplatz erwischt. Die Startplätze, die Anzahl hängt immer von der Teilnehmerzahl an in der Altersklasse. Also es gibt die Altersklassen in 5 Schritten. Als ich 2017 versucht habe, da war ich in der Altersklasse 50, also 50 bis 54. Und da muss man dann, je nach Anzahl der Slots, eben auf die Plätze 1 bis, na, je nachdem, im vergangenen Jahr gab es, glaube ich, 5 Slots in meiner Altersklasse. Ich bin dann Vierter geworden und hatte somit direkt einen Slot ergattert. Es kann aber auch passieren, dass von den 5 Slots und den 5 ersten irgendjemand sagt, ich will gar nicht nach Hawaii, ich war da schon so oft, oder ich bekomme keinen Urlaub, oder ich habe mir gerade ein teures Rad gekauft, jetzt kann ich mir nicht noch Hawaii leisten. Ja, dass irgendjemand zurücktritt und dann setzt das Nachrückverfahren ein. Das heißt, wenn einer den Startplatz nicht haben möchte, es ursprünglich 5 gibt, dann wird auch der 6. noch bedacht, wenn der denn will. Wenn der nicht will, dann ist der 7. dran und so weiter und so fort. So werden manchmal tatsächlich Startplätze weitergereicht und es hat schon verzweifelte Menschen gegeben, die 25. geworden sind, schon auf der Autobahn waren, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass dann doch tatsächlich ihr Name aufgerufen wird, weil tatsächlich, dass der Platz durchgereicht wurde, bis zu ihnen, und sie sich dann geärgert haben, weil sie den gerne gehabt hätten. Also so läuft das. Es ist keine absolute Zeit. Du musst dich eben gegen dann, naja, wenn es 5 Plätze sind, musst du dich mindestens gegen, weiß nicht wie viel, 300 Leute durchsetzen, die in deiner Altersklasse starten, und du musst dann eben Fünfter werden, um einen direkten Platz zu ergattern.
Nehmen wir mal einen kleinen Schlenker nochmal zu deinem Buch zurück, weil da gab es ein paar sehr schöne Passagen, die ich mir aufgeschrieben habe und da nochmal drauf eingehen wollte. Denn du hast in den ersten Kapiteln, wo du von deiner Jugend und von deiner Kindheit erzählst, beschrieben, dass du selbst dich als junger Kerl mit einer ganzen Schar Hummeln im Hintern beschrieben hast. Ist das immer noch so?
Ja, ich bin einfach ein Bewegungsmensch und ich habe einigermaßen Energie. Die ist jetzt ein bisschen anders gelagert und nicht mehr ganz so üppig vorhanden wie noch vor 50 Jahren. Davor 45 Jahren hat sich natürlich ein bisschen geändert und ich bin ein bisschen ruhiger geworden, ganz klar. Aber ich liebe weiterhin die Bewegung, ich liebe weiterhin den Sport. Also das muss ich ja ganz klar sagen, ich mache weiterhin jeden Tag gerne diesen Sport. Also ich freue mich gleich auf die Rolle zu gehen. Ich freue mich auf den Koppellauf nachher, weil ich weiß auch, nach 2 Stunden auf der Rolle sind die Beine immer so geil drauf, dass das Koppelläufchen dann so richtig zackig wird und richtig dynamisch sich anfühlt. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie das dann kommt, wie das möglich ist. Aber es ist ja immer so. Ich denke eigentlich immer, naja, wenn du schon was gemacht hast, dann müsste das Laufen noch schwieriger werden. Aber irgendwie haben die dann umso mehr Energie und sind umso fluffiger. Ja, genau, weißt du ja wahrscheinlich besser, woran das liegt. Das macht also Spaß. Also darauf freue ich mich. Ich freue mich, habe mich gestern über das Schwimmen gefreut. Das hat wieder tierisch Spaß gemacht, weil ich auch immer noch, ich bin halt kein Schwimmer. Von Natur aus jedenfalls, von klein auf an kenne ich das nicht. Ich freue mich immer noch daran zu arbeiten, wie ich besser, schneller durchs Wasser gleite. Da habe ich immer noch genug zu tun. Das bringt mir einfach wahnsinnig viel und wahnsinnig viel Spaß.
Du hast ja tatsächlich auch eine Leidensgeschichte hinter dir. Ich will das gar nicht zu groß jetzt aufgreifen, aber es war ja gar nicht absehbar, dass das so alles noch klappt und hinhaut. Nach deiner Gleitwirbelsymptomatik damals oder Gleitwirbeldiagnose, die dann operativ behandelt wurde, als Teenie ja noch. Das ist schon beeindruckend und ja auch inspirierend, muss ich sagen. Auch für viele Menschen, die dann immer auch mit, ja, nicht unbedingt immer der gesündesten Vergangenheit zu tun haben und plötzlich dann mal so jemanden zu treffen oder zu hören von der Geschichte, weil ich habe ganz viele Patienten in der Praxis, die sagen, ich hatte vor 30 Jahren einen Bandscheibenvorfall. Der Arzt hat gesagt, ich darf nie wieder laufen und machen das dann auch nicht. Und da, ne, du verziehst das Gesicht, ich schüttel den Kopf. Oh, es ist ganz, ganz furchtbar. Umso schöner.
Ja. Also ich habe auch noch eine andere Geschichte von Ärzten, die mir gesagt haben, ich könne keine Radtouren mehr machen oder ich dürfe jedenfalls nicht mehr allzu heftig in die Pedale treten. Das ist auch schon Ewigkeiten her. Da war ich auch noch ein junger Kerl. Wie alt war ich denn da? Anfang 20, glaube ich, 22, 23. Da habe ich mal eine Radtour gemacht. Ich bin ja großer Radreise-Fan. Damals habe ich auf einer Radreise, ich war kurz vor Leipzig, weiß ich noch, da hatte ich plötzlich 2 total dicke Knie. Mhm. Warum auch immer. Die waren beide angeschwollen und zwar richtig schön rund und rot. Keine Ahnung, woran das lag, aber sowohl die Ärztin in Leipzig als auch später in Fürstenfeldbruck, wo ich dann gearbeitet habe, sagten mir, ja, Schnorpel, schade. Das wird nichts mehr. Also schonen Sie sich und machen Sie bloß keine langen Radtouren mehr und bloß nicht Berge hochkraxeln oder irgendwelche anstrengenden Dinge für die Knie. Das also ist nicht richtig gut. Damals war ich noch gar nicht am Laufen so richtig. Also Laufen war nicht mein Sport. Wahrscheinlich hätten Sie mir das dann auch verboten. Damals ging es für mich vor allen Dingen ums Radfahren. Ja, eigentlich abgeraten. Ich habe es trotzdem gemacht und ich hatte nie wieder dicke Knie. Die Knie halten bis heute und ich bin großer Bergfan. Ich bin im Himalaya gewesen, in den Karpaten. Ich radel gerne durch die Alpen, durch die Pyrenäen. Also ich verlange meinen Knien was ab und sie sind tippitoppi. Alles gut. Also ich liebe meine Knie. Sie tun ihre Arbeit und ihre Dienste. Alles in Ordnung. Also da manchmal sollte man da vorsichtig sein. Was solche Diagnosen anbelangt, ich verstehe es auch nicht. Ach so, und mir hatte tatsächlich auch mal ein Orthopäde gesagt, ja, dann ist vielleicht mit den Langdistanzen gar nicht so das Richtige für Sie. Aber außerdem habe ich ohne große Probleme weitere Langdistanzen hinbekommen. Ich muss ja sogar sagen, warum auch immer, aber die Langdistanz in Rot vor 2 Jahren, 2021, naja, also hat dafür gesorgt, wie auch immer, dass ich gewisse Probleme hinten in der hinteren Oberschenkel, ja, weiß nicht, ob es dann die Muskulatur ist oder Sehnen, was auch immer, da hatte ich Probleme. Viele würden diagnostizieren ISG-Problematik, aber da hatte ich arge Probleme und das über 3,5 Jahre während des Laufens immer wieder tauchte da hinten dieser ziehende Schmerz auf. Und dann kam diese Langdistanz in Rot. Meine Freundin, die Osteopathin ist, hat mich vorher, am Abend vorher nochmal behandelt. Das hat sie vorher eigentlich gar nicht getan, weil viele Osteopathen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber sagen, ja, so ganz vertraute Menschen, nahestehende Menschen, die gebe ich mal lieber an andere ab. Das könnte zu nah sein. Natürlich im Notfall ist sie zur Stelle, ganz klar. Aber wenn es dann um die regelmäßige Behandlung geht, dann sollen es lieber andere übernehmen. Ja, und am Abend davor hat sie nochmal Hand angelegt und nach dem Rennen in Rot habe ich dieses Problem nie wieder gehabt. Also bisher nicht. Das ist jetzt 1,5 Jahre her. Fingers crossed. Keine Ahnung, woran das gelegen hat, ob Rot eine magische Wirkung hat, eine heilsame. Ich habe keine Ahnung, oder ob es diese Osteopathiebehandlung nochmal von Lübcke gewesen ist. Oder all die anderen Behandlungen, die ich in diesen 3,5 Jahren über mich habe ergehen lassen. Ich habe wirklich alles versucht. Ich war bei einer vermeintlichen Osteopathie-Koryphäe, die tatsächlich eine ISG-Blockade bei mir diagnostiziert hatte, der dann sagte, da wird mir immer noch schlecht, wenn ich daran denke. Der sagte, okay, jetzt behandle ich dich mal eine Stunde und dann bist du das Problem los. Und dann hat er mich eine Stunde behandelt, dann sagte, okay, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Und es war alles wie vorher. Es ist unfassbar. Da verstehe ich auch manche. Naja, ist egal. Also das war jedenfalls nichts. Aber ich habe Pilates gemacht, ich habe Stoßwellen bekommen, ich habe, was habe ich denn noch? So eine, ich glaube, PRT-Spritze heißt das, so direkt hinten rein in den Rücken. Also ich habe wirklich die ganze Zeit über eine Menge versucht und eine Menge Tipps angenommen. Vielleicht haben die sich bei diesem Rennen in Rot dann summiert. Alles möglich. Ich weiß es nicht, woran es gelegen hat, aber plötzlich bin ich zum Glück losgeworden und erfreue mich seitdem bester Gesundheit, was das anbelangt. Und ich hoffe, das kommt nicht wieder.
Ja, also ich kann natürlich nicht sagen, was da passiert ist. Wir sind ja alle keine Hellseher, aber was ich weiß und was auch meine Erfahrung zeigt und sicherlich die deiner Liebsten auch, Bewegung ist immer noch die beste Medizin.
Genau, dazu kann ich, das schreite ich gleich mal ein, weil ich meine, vielleicht hat auch die Psyche damit zu tun, weil dieses Problem, das ich dann plötzlich hatte, das triggert dann wahrscheinlich auch diese Geschichte mit dem Rücken, wo mir damals gesagt wurde, naja, mit Mitte 50, 60 wird es schwierig mit dem Sport, spätestens dann bekommst du die Probleme aufgrund dieser Operation an der Wirbelsäule. Vielleicht hat das psychisch irgendwas getriggert, was dann durch den doch recht erfolgreichen Abschluss dieses Rot-Triathlons nicht bestätigt wurde. Keine Ahnung. Vielleicht hat es damit was zu tun. Aber in Sachen Bewegung, immer in Bewegung bleiben, eindeutig kann ich dazu sagen, ja, das ist so. Ich habe es 2000, wann habe ich dann das Buch geschrieben? Ich glaube 2018, 19. 2019, genau. 2019 habe ich ja mein Buch über meine erste Ironman-Teilnahme geschrieben, habe in jenem Jahr nicht viel Sport gemacht, habe das total runtergefahren, weil ich dann eben neben der regulären Arbeit eben dieses Buch geschrieben habe und nicht so viel Zeit hatte für Training. Ich habe das, naja, nebenbei ab und zu mal ein bisschen gemacht und hatte dann sehr schnell Probleme im Rücken beim Laufen. Ich erinnere mich an eine Situation, die ganz traumatisch fast war. Da bin ich eine Stunde gelaufen und hatte danach quasi ein Gewitter, Blitz und Donner in den Beinen. Den Abend über die ganze Nacht war im Bein irgendwas los, was sich nicht gut anfühlte. Und davon musste ich mich dann auch erstmal langsam erholen. Als ich dann wieder mehr Training gemacht habe und wieder längere Läufe machen konnte, erstens war ich da sehr dankbar, dass es wieder möglich war, weil dieses Gewitter wurde weniger im Laufe der Wochen und Monate. Und es hörte dann irgendwann ganz auf. Und das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass ich in Bewegung geblieben bin und eben nicht stillgestanden habe und nichts mehr gemacht habe. Ich glaube, oder ich weiß genau, also mein Rücken, der sagt mir, Thorsten, bleib immer in Bewegung. Auch das ist also auch für mich eine Motivation, weiter Sport zu treiben, damit du mit deinem Rücken gut klarkommst und er sich nicht meldet und Zicken macht. Ganz klar. In Bewegung bleiben, das hilft, auch wenn man im ersten Moment denkt, das könnte ja eine zu große Belastung sein. Ist es in den meisten Fällen, glaube ich nicht, sondern hilft der Gesundheit ungemein. In meinem Fall war es, glaube ich, sehr eindeutig so.
Ja, und du hast ja dann noch mit deiner Partnerin die Richtige an der Hand, die dich auch entsprechend beraten kann. Und von daher alles gut ausgegangen, alles in die richtige Richtung sich ergeben. Jetzt haben wir den Sportler, den Triathleten, den begeisterten Bewegungsmensch, der mit den Hummeln im Hintern. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal zu dem ehrgeizigen Thorsten Schröder oder nicht nur Torso, der du ja in der Triathlon-Szene sozusagen bist, hin nochmal auch wissen von dir. Der Triathlon an sich ist ja kein Mannschaftssport, aber die Leidenschaft für den Mannschaftssport, die hast du ja trotzdem offensichtlich stark ausgeprägt. Du wolltest ja Fußballer werden, an und dazu mal dann Fußballkommentator, Sportkommentator. Aber wie würdest du dich denn selbst, ich meine, jetzt bist du glühender St. Pauli-Fan, siehst du dich mehr als Einzelkämpfer oder Teamsportler? Wo verortest du dich dort?
Also ich kann beides, glaube ich, sehr gut. Es hat mir in der Mannschaft tierisch Spaß gemacht beim Fußball. Ich kann aber auch sehr gut alleine trainieren. Ich kann generell auch sehr gut alleine sein, möchte auch öfter mal gerne alleine sein. Also ich komme mit mir selber auch ziemlich gut klar, sodass ich gerne auch Zeit mit mir selbst einfach verbringe. Also da bin ich, kann ich links wie rechts sozusagen. Und zurzeit ist es einfach so. Das heißt, zurzeit wird wohl auch nicht anders werden, vielleicht als Rentner irgendwann dann. Aber mit dem Job geht es gar nicht anders, als alleine zu trainieren. Deswegen bin ich dann ja auch vom Fußball dann nachher auch abgekommen, als ich dann nach ein paar Jahren nach der Operation dann doch wieder Fußball spielen durfte. Da ging es dann einfach nicht mehr, weil ich nur alle 4, 5 Wochen vielleicht mal Dienstagabend, das war damals unser Treffpunkt und Zeitpunkt des Treffens, weil ich nur alle paar Wochen mal Zeit, weil ich ansonsten einmal gearbeitet habe oder am Sonntagmorgen im Stadtpark, da hatte ich dann entweder gerade die Nachtschicht hinter mir, habe also noch geschlafen oder ich hatte den Frühdienst oder musste dann gleich zum Tagdienst. Also das war alles sinnlos, diesen Mannschaftssport auszuüben. Auch deswegen bin ich zu diesen Einzelsportarten gekommen und habe zum Glück damit auch wirklich eine neue Leidenschaft gefunden. Wäre mir, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren als junger Kerl nicht in den Sinn gekommen, dass Triathlon mal so eine Leidenschaft von mir werden könnte, dass ich so viel Spaß daran habe. Von daher kann ich auch total gut alleine trainieren. Da habe ich gar kein Problem. Ich weiß, es gibt genug Leute, die müssen immer irgendwelche Begleitungen haben und müssen sich dabei unterhalten. Aber ich radel auch gerne einfach meinen Stiefel oder laufe einfach gerne meinen Stiefel. Beim Schwimmen ist es eh so. Da habe ich gar keine Probleme.
Das ist interessant, weil du ja dann in dem Fall auch in keinster Weise das Gefühl von Einsamkeit oder Verlassensein oder sowas dann kennst oder erlebst. Ne?
Nicht die Bohne. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also kann man vielleicht auch daran festmachen, ich liebe ja, wie gesagt, Radreisen und das mache ich in der Tat sehr gerne mit dem Kumpel oder mit meiner Freundin. Aber ich habe auch kein Problem damit gehabt, wann war das? Ja, das war tatsächlich ein paar Monate, bevor ich den Triathlon, den Langdistanz-Triathlon für mich entdeckt habe und somit der Schwerpunkt danach ein bisschen anders war. Ich war 2011 mit dem Rad alleine in den USA unterwegs, über 3 Wochen oder 4 Wochen sogar. Das war dann abends beim Wildzelten, also ich habe dann auch noch wild gezeltet, also von daher bin ich dann wirklich alleine. Beim Wildzelten abends dachte ich mir manchmal auch, jetzt wäre es nett, sich ein bisschen zu unterhalten mit jemandem, die Eindrücke zu teilen, das wäre schön. Aber letztlich fand ich das dann doch kein so großes Problem. Damit konnte ich mich auch sehr gut abfinden und habe das sehr gut ausgehalten, auch alleine unterwegs zu sein, auch alleine dann in der großen, weiten Welt sozusagen zu sein, weil ich schlafe dann ja irgendwo im Zelt, wild, wie gesagt, irgendwo in der Walachei, also ein bisschen abseits der Zivilisation natürlich. Und ich fand das eher ein erhebendes Gefühl, dass ich allein in der Natur, hey, ich allein, Lonesome Cowboy auf dieser großen, weiten Welt mit der Natur, wie toll, ich und die Natur, wir sind eins. Das fand ich ja auch toll und habe es genossen. Das vielleicht als Extrembeispiel, das können sich wahrscheinlich auch vielleicht nicht so viele vorstellen, vielleicht doch, keine Ahnung. Aber ich glaube, die meisten hätten da dann vielleicht schon Probleme damit. Aber ich mag das auch gerne. Bin immer gerne natürlich auch mit meiner Liebsten zusammen auf Tour oder im Urlaub. Aber es geht auch mit mir.
Ja, sehr gut. Sehr schön. Jetzt ist es ja so.
Darf ich da kurz nochmal einhaken, weil du sagst, Ehrgeiz. Ich weiß nicht, ob da noch eine Frage kommen sollte, aber da wurde ich hellhörig, weil ich empfinde mich gar nicht so wahnsinnig als ehrgeizig. Ich habe tatsächlich 2 große Ziele jetzt gehabt. Ein Ziel war, zum NDR zu kommen oder zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Deshalb bin ich das sehr strategisch angegangen und mit einer gewissen Disziplin und habe es dann auch hinbekommen. Zum Glück, da spielen ja noch andere Faktoren eine Rolle, Glück und Zufall eben auch ein bisschen. Also ich bin kein Fan des Spruchs, wenn man etwas wirklich will, dann schafft man das auch. Ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Halte ich nicht für komplett richtig, aber man schafft eindeutig mehr, wenn man wirklich etwas will, als man sich vielleicht zutraut. Und das Zweite, was ich unbedingt schaffen wollte, war dann nach Hawaii kommen. Das war tatsächlich ein Traum, der sich dann entwickelt hatte. Und den wollte ich umsetzen und Wirklichkeit werden lassen, sodass es dann eben nicht nur ein Traum ist, sondern ein Wunsch, den ich mir erfüllen kann. Und dafür habe ich auch einiges eingesetzt, habe auch diszipliniert daran gearbeitet, habe starken Willen da gezeigt. Und da war ich dann ehrgeizig, das zu schaffen. Das ist richtig. Aber ansonsten ist der Ehrgeiz, glaube ich, in einem sehr normalen, gesunden Maße vorhanden. Ich finde mich jetzt nicht so übermäßig oder nicht so sonderlich ehrgeizig, wobei natürlich auch die Frage ist, wann beginnt Ehrgeiz, frage ich mich immer. Ab wann gilt man als ehrgeizig, wenn man ein Ziel verfolgt? Aber ich muss sagen, diese zwei Ziele, NDR oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Hawaii, die habe ich schon sehr akribisch und sehr intensiv verfolgt und zum Glück auch erreicht.
Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, dass Disziplin, das habe ich rausgehört, definitiv ein Schlüssel ist, aber eben nur einer von mehreren. Und das, ja, deckt sich ein Stück weit natürlich mit der Annahme auch, man wird ja nicht ohne weiteres Tagesschausprecher oder nicht ohne weiteres das Gesicht, was regelmäßig im Fernsehen erscheint. Auch das braucht ja, wie du sagst, nicht nur Disziplin, glaube ich, sondern auch ein Stück weit Glück vielleicht, ein bisschen Zufall, aber eben auch doch einen klaren Fokus und irgendwann auch den Mut zu sagen, so, hey, ich möchte das, ich traue mir das zu. Genauso wie die Teilnahme am Ironman oder ähnliches. Und vorher denkt man sich, um Gottes Willen, wie soll das nur werden? Kennst du das Gefühl von, naja, Aufregung sicherlich, aber auch Angst oder ja, die Angst vielleicht vor dem Wettbewerb oder vor dem Scheitern oder vor der Kamera? Ist das was dich da umtreibt?
Angst nicht, nee. Nee, immer spielt natürlich oftmals eine gewisse Unsicherheit mit bei vielen Dingen. Also bei so einer langen Strecke von 226 Kilometern weißt du halt nicht, was passiert. Aber also beim Job kann ich sagen, da weiß ich auch mittlerweile durch die Routine und durch die Erfahrung, da würde ich, glaube ich, mit vielen verschiedenen Situationen ganz gut fertig werden. Da, also Angst sowieso nicht, aber höchstens, wie nennt man das heutzutage immer so schön, Respekt vor der Aufgabe und deshalb auch immer eine gewisse Aufregung, Anspannung, die aber ja bekanntlich dafür sorgt, dass man umso konzentrierter dann bei der Sache ist. Das gibt es. Und beim Langdistanz-Triathlon ist es auch keine Angst. Angst ist immer ganz schlecht, aber die habe ich auch nicht, sondern auch da aufgeregt sein und nervös sein und Anspannung und die Frage, boah, klappt das alles heute so, wie ich es mir denke? Es liegt ja auch nicht immer in der eigenen Hand, wenn dann eben doch mal das Knie zwickt, das Knie Probleme macht, der Oberschenkel zwickt oder das Rad dann doch irreparabel beschädigt wird, wieso auch immer, dann kann man daran nicht so wahnsinnig viel machen. Aber ich finde diese Anspannung ja immer ganz gesund. Wie gesagt, dadurch ist dann noch mehr Leistung möglich und dadurch geht einfach mehr.
Ja, absolut.
Aber es ist keine Angst. Die Angst hatte ich. Das Einzige, was vielleicht in diese Richtung spielt, ist die Panikattacke, die Angst oder die Sorge vor einer Panikattacke, weil mich bei irgendeinem kleineren Triathlon mal tatsächlich eine Panikattacke erfasst hat, die ich dann in den folgenden Rennen nicht losgeworden bin. Und so bin ich mit einer gewissen Sorge, vielleicht nimmt es auch Angst, in meinen allerersten Ironman gegangen, weil da hatte ich dann die Sorge, Schrägstrich Angst, dass ich nach 200 Metern Schwimmen vielleicht schon gerettet werden muss wegen einer Panikattacke und somit mein erster Ironman gleich ins Wasser fällt, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht, und ich da gar nicht ins Ziel komme. Aber das habe ich zum Glück auch mit ganz guten Mentalstrategien hinbekommen, glaube ich, weil ich wusste ja, dass das eine self-fulfilling prophecy ist, so eine Panikattacke, jedenfalls bei mir, die nichts mit der Realität zu tun hat, denn dass ich ertrinken werde, ist höchst unwahrscheinlich. Ich kann schwimmen natürlich, wenn ich an einem Ironman-Wettbewerb teilnehme, dann bin ich in der Lage, mich über Wasser zu halten. Das ist einfach nur im Kopf das Gefühl oder die Frage, die im Kopf dann entsteht, na, bekomme ich jetzt wieder dieses Gefühl? Kommt das Gefühl, das ich kenne von der Panikattacke? Ist es da? Ist es da schon? Kommt es schon? Und dann kommt es unweigerlich und dann ist es da und dann hast du die Panikattacke. Das ist Self-Fulfilling. Und wenn du dir, so habe ich es dann eben gemacht, von vornherein versuchst, schönere Gedanken zu machen, positive Gedanken und diese negativen Gedanken gar nicht erst aufkommen zu lassen, was man trainieren kann, muss, sollte, dann haut das auch hin. Also ich habe an Wiebke gedacht, an Urlaubsmomente und an andere schöne Dinge. Und habe somit versucht, diese negativen Gedanken beiseite zu wischen. Und das hat ganz gut funktioniert, zum Glück.
Jetzt hast du schon aufgegriffen, das ist nämlich sehr interessant. Du sprachst von mentalen Techniken, die du dann angewendet hast, um dich da ein bisschen zu setteln, wieder rauszuholen aus dieser drohenden Panikattacke. Das heißt, du hast dir positive Gedanken gemacht, dich abgelenkt, vielleicht positive Affirmationen gewählt. Gab es da noch etwas, wo du auch vielleicht einen Tipp geben kannst an andere Athleten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben?
Ja, da gibt es eine Menge. Vieles, was man machen kann. Was mir aber auch bei den Zuschriften, die ich bekomme, auffällt, ist die, grundsätzlich etwas negative Sichtweise auf das, was man da gerade absolviert. Also bei mir ist es zum Glück intuitiv so, dass ich mir immer vorhalte, was ich alles schon geschafft habe oder was ich gleich geschafft haben werde, wie toll das ist. Also wenn ich schon mit dem Gedanken an 226 Kilometer aus eigener Kraft, das klingt ja schon schrecklich, wenn ich mit diesem Gedanken an den Start gehe beim Ironman, dann brauche ich gar nicht erst starten. Dann kann ich mich in den Sand legen und mir einen ruhigen Tag machen, weil ich dazu schon gar keinen Bock habe. Aber wenn ich mir überlege, hey, jetzt schwimmst du mal eine Runde, dann hast du ja schon ein Drittel dieser Sportarten absolviert, dass es dann irgendwie nur kilometermäßig ein Witz ist von dem Ganzen, darf man sich jetzt nicht so klar machen. Aber ich sage mir dann, ich sehe da hinten die Boje, wenn ich da erstmal bin, dann schwimme ich ja schon wieder zurück und dann bin ich ja schon fast durch mit dem Schwimmen. Und wenn ich auf dem Rad bin, 180 Kilometer, das klingt auch bombastisch viel. 180 Kilometer, das ist von mir hier Hamburg nach Hannover und sogar noch drüber hinaus. Irre. Aber die Zeit verfliegt wie auf dem Rad, also ganz schnell, wie im Fluge. Wenn ich mir sage, 50 Kilometer oder 60 Kilometer, hey, da habe ich ja schon ein Drittel geschafft. Und jetzt 90 Kilometer, die Hälfte ist schon hinter mir. Wie cool ist das denn? Bei 100 habe ich schon den dreistelligen Bereich erreicht. Klasse, und bin schon über die Hälfte rüber. Bei 150 bin ich ja fast im Ziel und bei 180 bin ich's. Und wenn ich mir solche Dinge vor Augen halte, dann flutscht das alles viel besser, als wenn ich mir, nehmen wir mal ein Beispiel, was mir eine geschrieben hat. Da gibt's beim Frankfurter Ironman gibt's 4 Runden, die du laufen musst um den Main. Es gibt 2 unterschiedlich lange Mainuferstrecken. Und der schrieb mir, ja, als ich dann wieder auf der längeren Seite des Mainufers unterwegs war, da hatte ich keinen Bock mehr. Das war mir zu lang und ich habe dann irgendwie, bin dann zum Gehen übergegangen. Und da dachte ich mir, lustig, an sowas denke ich gar nicht, dass das jetzt die lange Seite ist, sondern ich denke ganz anders. Nach der ersten Runde denke ich, wie cool, nur noch eine Runde, dann habe ich schon die Hälfte. Nach der Hälfte denke ich, mit jedem Schritt, den ich jetzt laufe, muss ich weniger laufen, als ich bisher schon gelaufen bin. Mhm. Oh, so viel habe ich schon. Und bei 3 von 4 Runden bin ich ja schon fast im Ziel. Jetzt habe ich nur noch eine Runde und mache da eine Ehrenrunde quasi, weil ich mich jetzt von denen verabschiede, die da noch an der Strecke stehen. An denen komme ich nicht wieder vorbei, weil ich bin ja gleich im Ziel. Also so sind meine Gedanken. Die sind positiv. Die betrachten das, was ich schon geschafft habe und wie toll das ist, dass ich das schon geschafft habe. Da denke ich weniger an das, was mir alles noch, was mir bevorsteht und was alles noch schwierig werden könnte. Wenn es dann doch schwierig werden kann, dann gibt es natürlich einerseits Selbstgespräche, mit denen man sich Mut machen kann. Ich habe zum Beispiel, weil du gerade von Affirmationen gesprochen hast, ich habe tatsächlich vor dem Ironman in Frankfurt, bei dem ich mich jetzt qualifiziert habe, vergangenes Jahr, habe ich mir ein paar Wochen vorher jeden Tag, was habe ich mir da gesagt? Ich bin stark, ich bin fit, ich schaffe die Qualifikation. Das habe ich mir jeden Tag schön laut vorgesagt. Und das war meine Affirmation, die vielleicht auch einen kleinen Teil dazu beigetragen hat, dass ich tatsächlich stark, dass ich fit war und dass ich es geschafft habe. Mit solchen kleinen Tricks kann man es versuchen. Oder wenn man auf der Laufstrecke dann am Ende ist, dann kann man sich visualisieren, wie man über die Ziellinie läuft oder die letzten Meter erlebt, wenn dann die Zuschauer auf den Tribünen einem zujubeln oder dass ja gleich die Familie am Streckenrand steht und die will einen doch wohl auch nicht so in fertiger Situation erleben, sondern einigermaßen frisch und munter. Und die haben ja auch in den vergangenen Monaten, in denen man trainiert hat, die mussten ja auch auf einiges verzichten. Und jetzt lieferst du verdammt nochmal ein vernünftiges Bild ab, wenn du an denen vorbeiläufst. Also sammel dich nochmal und zeig denen, dass du das gut ins Ziel schaffst. Und die können dann auch froh sein, dass sie ihren Beitrag dazu geleistet haben. Also da gibt es eine ganze Menge, was man machen kann. Ja, unerschöpflicher Fundus.
Genau, nicht ohne Grund gibt es ja dann mentales Training sowieso für Sportler, was ja elementar ist und da auch eine ganze Menge Mittel, Möglichkeiten und Wege. Was aber auch deutlich macht, das Mindset ist extrem wichtig. Also von daher würde ich schon auch behaupten, dass diese Affirmation, die du hattest, ich kenne das aus meinem Training übrigens auch, einfach eine positivere Grundhaltung ein Befürworten dessen, was jetzt gleich an Anstrengung auch besteht, möglich macht. Gut, schön. Was sind so typische Fehler, die man während eines Wettkampfes machen macht, machen kann, die du vielleicht selber auch gemacht hast schon?
Das ist eine schwierige Frage. Also
man kann es ja allgemeiner fassen, indem man sagt, okay, ein Training, welches nicht rechtzeitig beginnt, welches nicht strukturiert ist, ist natürlich ein grober Schnitzer, macht keinen Sinn. Kenne ich aber als Therapeut und als Trainer eben auch. Und da muss man da Struktur reinbringen. Hat jetzt aber weniger was mit dem Wettkampf zu tun. Der Beutel, der während deiner Wechselzone da fehlte zum Beispiel, da hattest du, glaube ich, nichts mit zu tun. Ist aber auch ein grober Schnitzer, Fehler sozusagen. Aber was wäre ein Fehler? Nach Kilometer 37 auf der Laufstrecke nichts mehr zu sich zu nehmen oder?
Ja, also grundsätzlich muss man natürlich immer die Kohlenhydratzufuhr sichern. Also die Glykogenspeicher sind einfach nach einer gewissen Zeit und nach gar nicht allzu langer Zeit sind leer. Da brauchst du einfach Kohlenhydrate, um nicht in diesen Hungerast zu kommen. Das ist elementar, ganz klar. Sonst versackst du und dann geht nichts mehr. Was nochmal grundsätzlich, das Ganze, so ein Triathlon ist eine gewisse logistische Herausforderung. Du musst an viele Dinge denken. Es sind ja viele kleine Einzelteile, was zum Beispiel in deine Wechselbeutel kommt. Und du hast halt vor dem Laufen, vor dem Radfahren hast du deine Wechselbeutel und die müssen parat liegen und da muss alles drin sein, was du brauchst. Also du musst dir vorher wirklich schon überlegen, was du wie machst, was du brauchst und wie du deine Wechsel auch gestaltest. Es ist eben nicht einfach so wie bei einem Marathon, Halbmarathon, 10-Kilometer-Lauf, dass du deine Schuhe anziehst und dann wird losgelaufen, dann bist du irgendwann im Ziel und das war's. Sondern du musst an viele Dinge denken. Und das sollte man vorher in aller Ruhe durchgehen und durchspielen, auch gerne öfters und kontrollieren, ob das alles so funktioniert, weil umso unbelasteter bist du dann im Wettkampf selber, weil du weißt, was du machen musst und du weißt, dass alles da ist, was du brauchst. Also die Vorbereitung ist schon sehr elementar, um dich auf den Sport, auf den Wettkampf dann konzentrieren zu können. Das ist wichtig. Ansonsten, klar, du musst ausreichend trinken, du musst ausreichend Kohlenhydrate zu dir nehmen. Irgendwann hast du wahrscheinlich, jedenfalls geht es mir so, auch Bock auf Süßes und dann trinke ich tatsächlich auch mal Cola, Zeugs, was ich normalerweise nicht zu mir nehme, sondern ganz klar abwehre. Ja, sowas. Daran musst du denken. Wobei ich bei meinen ersten Rennen viel zu viel getrunken habe, aus Sorge vielleicht zu dehydrieren. Und dieses viel zu viel Trinken mündete dann eben in der immer sehr heftig gefüllten Blase, was dann eben auch nervig ist. Da hat sich dann im Laufe der Zeit eingespielt, dass ich auch weiß, wie viel ich trinken muss, um gut über die Runden zu kommen, aber eben ohne Besuch des Dixie-Klos. Mhm. Solche Sachen machen dann natürlich die Erfahrung aus. Aber grundsätzlich ist immer die Ernährung während des Rennens unfassbar wichtig. Wichtig ist auch, vorher zu testen, ob man das Kohlenhydratgel, es geht ja meistens mit Kohlenhydratgels ab, die Kohlenhydratzufuhr, dass dein Magen das auch verträgt. Denn es gibt viele Triathleten, die dann auf den Klos enden, und zwar, weil der Magen das eben nicht verträgt, weil sie es nicht vertragen. Auch das sollte man schon im Training probieren, damit du dann auch die Marke hast, die du den ganzen Tag erträgst, auch wenn es natürlich überhaupt nicht schmeckt, was man da zu sich nimmt. Es ist eigentlich ein ekelhaftes Zeugs, aber an dem Tag geht es dann nun mal nicht anders. Aber das musst du dann wenigstens vertragen.
Sind dir solche Pannen schon untergekommen?
Ja, doch. Pannen, gerade bei meinem ersten Qualifikationsversuch in Frankfurt ist mir mein Trinksystem, das am Fahrrad installiert war, runtergefallen. Ich habe angehalten und bin zurückgelaufen und habe es mir geholt. Das war eine Panne. Das Trinksystem saß halt nicht fest. Da bin ich über Kopfsteinpflaster gefahren und habe dann natürlich Zeit verloren, die vielleicht nachher fehlten für die Qualifikation, weil mir fehlten ja 1,5 Minuten für die Quali. Und das haut durchaus hin, dass ich da 1,5 Minuten bei verloren habe, weil ich mein Trinksystem eingesammelt habe. Also auch die Dinge, die da am Rad sind, sollten einigermaßen fest sitzen. Das ist mir passiert und ja, in Hamburg, kurz danach, war es dann eben auch kritisch mit einem Dixie-Klo-Besuch. Der hat auch fast 1 Minute gedauert, das kann man dann hinterher ja auf seinen Daten nachgucken. Und mir fehlten ja 26 Sekunden zur direkten Qualifikation, jedenfalls 2017 war das noch so. Da bin ich ja als erster Nachrücker dann erst rangekommen. Und da denkt man dann auch im Nachhinein, ach Mensch, hättest du irgendwie vielleicht nicht ganz so viel getrunken, dann hättest du nicht aufs Dixie-Klo gehen müssen und dann hättest du die direkte Quali gehabt. Das sind so die kleinen Pannen. Ansonsten ist bei mir zum Glück nicht viel passiert. Ich hatte noch keinen Fahrraddefekt. Toi, toi, toi. Das ist alles gut gegangen. Auch verletzungstechnisch musste ich nicht abbrechen. Ich hatte keinen Hungerast. Das hat eigentlich immer ziemlich gut funktioniert. Nö, bisher bin ich gut durchgekommen.
Sehr gut. Wie sieht's vor der Kamera aus?
Da hatte ich auch noch nie einen Hungerast. Keine Verletzung, die mich daran gehindert hat vor der Kamera. Naja, da gibt's natürlich immer mal ein paar kleine Pannen, Versprecher, die aber bei mir eher unlustig sind. Das sind dann eher so blöde Verhaspler. Obwohl mein lustigster Versprecher war eigentlich, als ich, naja, zu Zeiten von Kanzlerin Merkel, habe ich aus ihr mal Bundeskanzlerin Kohl gemacht. Ja, das war mir sehr unangenehm. Ich habe es natürlich ganz schnell korrigiert, aber die Bundeskanzlerin Kohl war dann raus, dummerweise. Ich hatte es gesagt. Das hing damit zusammen, dass damals Kohl seinen 80. glaube ich, hatte. Und er war mir dann präsent durch diverse Reportagen in Zeitungen und im Fernsehen. Und ich bin ja mit ihm aufgewachsen, kannte ja lange Zeit quasi nur ihn als Kanzler. Und deshalb war dann offenbar in dem Moment bei dem Wort Bundeskanzler, auch wenn da noch ein IN hinten dran stand, getriggert, das kann doch nur der Kohl sein. Also Bundeskanzlerin Kohl.
Ja, stark.
Das war ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten hielten sich die Pannen, glaube ich, einigermaßen in Grenzen.
Ja.
Ja, alles okay. Und das Schöne ist dann ja auch, wenn es sich in Grenzen hält, dann heißt es im Falle einer Panne ja bei den Zuschauern auch, ach, wie schön, dass mal sowas passiert, denn daran sieht man, sie sind dann ja auch doch nur Menschen bei der Tagesschau. Wunderbar.
Ja, und dass du ein nicht nur das Gesicht hinter der Tagesschau bist, sondern eben auch ein Mensch mit vielen Interessen und, wie ich finde, ein Tausendsasser, der ja irgendwie nicht zwar zur Ruhe kommt, aber nicht locker lässt, das merkt man ja auch. Zumindest wenn man sich in dein Buch reinliest oder wenn man ein bisschen sich mit dir unterhält. Das ist ganz spannend. Und ich bin neulich, das fällt mir gerade dazu ein, wo ich den Hintergrund bei dir sehe, du hast ja nur noch Verschiedenes schon gemacht, auch vor der Kamera. Ne? Und ich glaube, das war mal Kulisse in einem Musikvideo, wo du getanzt hast, sehr gut getanzt hast, ohne das jetzt groß werten zu wollen oder zu können. Da merkt man ja, da sind vielseitig Interesse da und nicht nur das Gesicht, sondern eben auch jemand, der ja vielseitig interessiert ist, Spaß an den Dingen hat. Und das ist schön.
Genau, das ist das Entscheidende. Auch dieses Video hat tierisch Spaß gemacht. Das war irre anstrengend. Das war so ein Nachtdreh und am Tag davor gab es harte Arbeit mit der Choreografin, die mich getriezt hat und gescheucht hat, wo ich dann froh war, dass ich Langdistanz-Triathlet bin, weil ich wäre sonst zusammengebrochen. Das hätte ich gar nicht hingekriegt, was die da alles von mir wollte. Das war anstrengend, ja. Aber es hat irre Spaß gemacht. Genauso wie dieser Sport Spaß macht, genauso wie Langdistanz-Triathlon Spaß macht, auch wenn es mitunter anstrengend ist und viel fordert. Aber für mich ist immer das Entscheidende, wenn ich Spaß an dieser Geschichte habe, dann bin ich auch mit vollem Herzen und mit großer Leidenschaft dabei. Und das ist halt beim Triathlon so. Und das war bei diesem Video so mit der Gruppe Mia. Limbo heißt das Ganze. Und das ist eine tolle Band. Ich finde die super. Und ich habe da wahnsinnig gerne in diesem Video mitgespielt, von dem ich ja ursprünglich dachte, als sie mich angefragt haben, das sei, wie das halt so in Videoclips ist, in Musikclips. Das ist so ein kleiner Schnipsel von 5 Sekunden, wenn überhaupt, indem ich da kurz auftauche. Und es stellte sich dann eben als Video heraus, indem ich da quasi von A bis Z durchtanzen soll und dann auch noch den Text die ganze Zeit beim Tanzen mitsingen soll, lippensynchron. Also es war eigentlich heftig, aber war total klasse, war sensationell. Das ist aber so eine Geschichte, once in a lifetime. Das macht man einmal, deshalb habe ich es dann umso lieber gemacht und zugesagt. Einmal und das war's dann. Sowas kommt nicht wieder. Das ist eine wunderbare Geschichte, die ich doch erleben durfte.
Absolut. Und vielleicht für jeden Hörer, der das noch nicht gesehen hat, das ist von mir, der Song Limbo. Kann man sich auf jeden Fall mal reintun. Ich werde das nochmal in den Shownotes mit verlinken. Macht ganz viel Spaß.
Ja, genau, weil du sagtest, ich habe gut getanzt. Das ist vor allen Dingen, ich bin ja kein Tänzer, aber es hat Spaß gemacht und ich glaube, das sieht man dann.
Ja, also auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz Bezug nehmen auf dein Buch oder eine Situation, die du beschreibst, fand ich sehr, sehr gut und eine gewisse Komik war mit drin, auch eine gewisse Tragik, muss man sagen. Und zwar hast du berichtet davon, als du, ich glaube, dein erstes oder zweites Fahrrad geschenkt bekamst zu Weihnachten, dann das beschriebst als rote Enttäuschung. Magst du einmal ganz kurz allen, die das Buch nicht gelesen haben, ganz kurz erläutern, was es damit auf sich hatte?
Ich Ich hatte mir zu Weihnachten ein Fahrrad gewünscht. Also mein erstes richtiges Fahrrad. Wie alt war ich denn? Also 6 oder so. Vorher habe ich nur alte Fahrräder aufgefahren, sozusagen. Genau. Und ich fand es eigentlich ziemlich klar, welche Farbe das Ding haben muss. Blau. Als Junge damals war das irgendwie noch umso mehr so. Ich fand, es gibt ein blaues Fahrrad. Und dann habe ich auch unter dem Weihnachtsbaum oder neben dem Weihnachtsbaum, besser gesagt, war ja schon ein bisschen größer, das Rad. Da habe ich dann auch gemerkt, unter dem Laken kann nur ein Fahrrad stehen. Freute mich also tierisch darüber, dass ich tatsächlich ein Fahrrad bekomme und habe dann dieses Laken so langsam weggezogen, um das Geheimnis zu lüften, um mein neues Fahrrad und sehe, dass es rot ist. Und ich war entsetzt, weil rote Fahrräder haben nur Mädchen, fand ich damals. Und ich war so enttäuscht und traurig, das war schrecklich. Es hat sich dann aber schnell gewandelt. Mein erstes Rennrad, das ich mir dann selbst ausgesucht habe, das war dann tatsächlich rot, also selbst gewählt. Also diese Rotphobie, was Fahrräder anbelangt, das hat sich dann doch schnell gelegt. Aber so als kleines Kind oder als Junge war ich maßlos enttäuscht und habe so getan, als ob ich mich freue, aber schrecklich.
Ja, es hat doch eine gewisse Tragik gehabt. Jetzt schließt sich natürlich die Frage an, welche Farbe hat denn dein Triathlonrenner heute?
Naja, das ist schwarz. Da gibt es ja jetzt nicht die Riesenauswahl an Farben. Ich weiß gar nicht, was damals, das ist jetzt ja auch schon ein bisschen älter, 7 Jahre, ob es da noch andere Farben gab. Vielleicht gab es noch weiß, aber ich hatte da keine große Auswahl. Weil ich es auch gebraucht gekauft habe, habe ich auf die Farbe dann nicht geschaut, sondern freute mich über den relativ günstigen Preis. Die sind ja auch nicht ganz billig ansonsten. Deshalb war das jetzt nicht so, dass ich das Rad konfiguriert habe und nach meinen ganz individuellen Wünschen gestaltet habe, sondern ich weiß, es ist ein super Rad und wusste es damals auch schon und habe somit zugeschlagen. Das hätte dann von mir aus auch rot, grün, sonst wie aussehen können. Hauptsache es ist schnell.
Du hast ja schon seit langer Zeit eine sehr innige und enge Verbindung zum FC St. Pauli und hast ja eine lange verbundene Loyalität gegenüber diesem Verein und vertrittst diesen Verein ja auch im Triathlon weiterhin. Was hat's damit auf sich?
Ich bin ja vor nun ziemlich genau 40, oh Gott, schrecklich, 40 Jahren, 1983. Da hatte ich gerade meine Wirbelsäulen-OP hinter mir, war also am Wochenende nicht mehr selbst aktiv auf dem Fußballplatz, sondern an einem Wochenende nahm ich meinen Vater mal mit zum FC St. Pauli, damals Drittligist. Es gab eine Aufstiegsrunde in die zweite Liga und da waren im alten Millerntor-Stadion waren irgendwie 3 oder 4 oder 5.000 Zuschauer, war also nicht so wahnsinnig viel los, was die Zuschauerzahl anbelangt, aber es war ein Höllenlärm. Die haben so grandiose Stimmung gemacht, die paar Zuschauer. Das war so ein buntes Völkchen, das auf den Rängen stand, also Hafenstraßenleute, St. Pauli-Leute, der Rechtsanwalt. Es war alles dabei im Publikum. Ich fand das so spannend, sowohl auf den Tribünen oder auf den Rängen. Tribüne gab es ja eigentlich nur eine, ansonsten gab es ja jede Menge Stehplätze und viel Platz damals noch um sich herum. Ich fand das so spannend, was auf den Plätzen, Zuschauerplätzen passierte und auch unten auf dem grünen Rasen, weil da war man, das war damals noch nicht selbstverständlich, war man wirklich ganz nah dran an den Spielern. Ich habe gehört, was die sich zugeschrien haben und ja, man hat alles genau mitbekommen und betrachtete das nicht wie in einer großen Betonschüssel, von denen es damals ja auch in Hamburg mehrere und eben diese eine in Hamburg gab, aus weiter Ferne und ja, sieht das irgendwie aus 200 Metern Entfernung. Das war ein großartiges Erlebnis, so dass ich, wie habe ich so schön gesagt, lieber auf den ersten Kick einmal geguckt und da wusste ich, St. Pauli, das ist mein Verein. Obwohl sie den Aufstieg in die zweite Liga damals nicht geschafft haben, sondern in der dritten Liga weitergemacht haben, das war mir egal, weil ich die Atmosphäre toll fand und wie der FC St. Pauli die Spieler damals gekämpft haben, das war das Entscheidende. Sie mussten nicht schön spielen. Das ist erst sehr viel später gekommen, dass St. Pauli auch schön spielen kann. Sie mussten einfach nur fighten. Das war irgendwie so genau mein Ding. Und die Zuschauer haben die eigene Mannschaft unterstützt, waren sportlich unfassbar fair. Das liebe ich auch daran, wenn man vor allen Dingen die eigene Mannschaft anfeuert und es nicht darum geht, die andere Mannschaft mit Schmähungen zu übergießen in den Gesängen. Ich finde das alles total albern, ehrlich gesagt. Man kann während des Spiels natürlich aufbrausen. Ich meckere auch über alles und jenes und über den Schiri im Zweifelsfall. Aber ich finde, es muss dann im Endeffekt immer sportlich fair abgehen. Und das ist am Millern-Tor, und das war damals ganz besonders am Millern-Tor der Fall. Da wurden dann auch die gegnerischen Mannschaften am Ende, wenn sie sich gut benommen haben und schön gespielt haben, wurden auch mit Applaus bedacht und mit deutlicher Anerkennung bedacht, wenn sie sich's verdient hatten. Also diese sportliche Fairness fand ich großartig und finde es immer noch großartig, dass vor allen Dingen die eigene Mannschaft unterstützt wird und nach vorne gesungen wird.
Du, ich habe jetzt noch mal ein kleines Spiel vor mit dir sozusagen, ein kleines Ping-Pong- bzw. Entweder-Oder-Spiel. Ich werfe jetzt Begriffe gleich einmal, oder ich werde Begriffe nennen, die sich gegensätzlich stehen, und du sollst im besten Fall mir einfach mal intuitiv gerade raus sagen, was dir eher zusagt. Früher Morgen oder später Abend?
Später Abend.
Bier oder Apfelschorle?
Apfelschorle.
Laufen oder Schwimmen?
Da habe ich keine Präferenz. Da kann ich tatsächlich nichts sagen. 50-50.
Teamplayer oder Einzelkämpfer?
Je nachdem. Kann ich auch beides. Also sorry, manchmal ist es echt 50-50. Und da kann ich keine Entscheidung treffen.
Krawatte oder Neoprenanzug?
Neoprenanzug.
Pasta-Party oder Grillparty?
Pasta-Party.
Limbo oder Walzer?
Limbo!
Und zum Schluss nochmal zum Motivationstyp. Bist du eher der Motivationstyp Arschtritt oder liebevolle Aufmunterung?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass ich für, da muss ich wirklich überlegen, also 2017, als es um die Quali ging in Hamburg, da war es der Arschtritt, den ich brauchte. Ich sage dann einfach mal, Arschtritt ist ganz gut. Also jedenfalls in der Situation ist der Arschtritt gut und vorher in der Vorbereitung die liebevolle Motivation.
Danke dir. Abschließend wollte ich tatsächlich noch mal ganz kurz zu einer, ja, vielleicht auch politischen Situation kommen. Und zwar findet ja dieses Jahr der Ironman nicht mehr auf Hawaii statt, weil Kailua Kona ja wohl, zumindest laut Ansagen oder Aussagen der dortigen Behörden, den Menschenmassen nicht mehr standhält und ja kurz vor dem Kollaps steht. Jetzt ist das Ganze nach Nizza verschoben worden, zumindest der Wettkampf der Männer. Hast du da eine Meinung zu? Wie siehst du das? Ich weiß ganz kurz, ich weiß von Jan Frodeno, der sich sehr darüber aufgeregt hatte und das auch medienträchtig, verständlich oder auch nicht, mag man sehen, wie man mag. Wie siehst du das?
Also die Frauen sind ja auf Hawaii am Start und das ist dann eben alternierend. In einem Jahr die Männer, in dem anderen die Frauen auf Hawaii. Und die Männer sind in diesem Jahr dann in Nizza unterwegs und die Frauen dann im nächsten Jahr in Nizza. Ja, wenn sich die Menschen auf Big Island, auf Hawaii, in Hawaii beschweren über zu viele Menschen, dann könnte man das ja theoretisch reduzieren und sagen, dann lassen wir eben nicht mehr so viele starten, sondern lassen nur so viele starten, wie eben auch vorher gestartet sind. Die haben es ja nun ein bisschen aufgebläht. Und als ich jetzt 2022 dort war, da war es ja die doppelte Teilnehmerzahl und dass dann irgendwann vielleicht die Insel und die Menschen dann auch an ihre Kapazitätsgrenzen und Akzeptanzgrenzen kommen, das ja, kann ich gut verstehen, dass das so ist. Von daher wäre ja eine Möglichkeit gewesen, das Teilnehmerfeld wieder zu verkleinern. Aber gut, das ist nicht der Fall, leider. Ich kann sagen, dass wenn 2022 nicht Hawaii mein Ziel gewesen wäre, sondern ich mit einer Qualifikation nur, da ist dann schon die Antwort enthalten, nur nach Nizza gekommen wäre, dann hätte ich, glaube ich, einen großen Teil meiner Motivation eingebüßt. Es ist schon für mich ganz klar so, die Ironman WM gehört nach Hawaii. Da ist sie erfunden worden, da ist der Ironman erfunden worden, die Langdistanz. Das hat eine lange Tradition. Da gibt es den Mythos Hawaii, die vielen Geschichten, die sich da drumherum ranken. Und Hawaii ist einfach auch so ein tolles Reiseziel, das ja auch noch. Aber eben der Ort für die Ironman WM. Nizza interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Deshalb kann ich diese Entscheidung, naja, ich ahne, warum sie gemacht wird, aber mir gefällt das nicht. Also mich macht Nizza jetzt null an und ich glaube, da wird es auch schwierig, einen solchen Mythos zu entwickeln. Das sieht man jetzt ja auch. Es wollen nicht so wahnsinnig viele nach Nizza. sondern diejenigen, die es jetzt noch machen konnten, die switchen dann um aufs nächste Jahr Hawaii, weil die haben sich ja qualifiziert mit der Ansage, dass sie dann auf Hawaii starten können. Und ja, jetzt wurde es eben geändert, aber denen wurde dann die Möglichkeit gegeben zu sagen, na gut, dann gehe ich eben erst im nächsten Jahr bei der WM an den Start und dann eben auf Hawaii. Davon machen jetzt viele Gebrauch. Verständlicherweise, logisch, hätte ich, glaube ich, auch so gemacht, aber ich bin froh, dass ich das im vergangenen Jahr noch auf Hawaii erleben durfte. Also ich habe dafür ziemlich wenig Verständnis, muss ich sagen. Das heißt jetzt nicht, dass ich niemals in Nizza starten werde. Die Frage ist dann nur, ob ich, wenn ich mich tatsächlich mal in so einem Jahr qualifizieren sollte, vielleicht auch eher zufällig, kann auch passieren, man weiß es ja nicht, ob ich dann an der WM teilnehmen muss oder ob ich dann, wenn ich auf Nizza Lust habe, nicht einfach, ich nehme mal an, das normale Ironman Rennen gibt es da auch, dann würde ich fast das normale Ironman-Rennen auf Nizza nehmen, statt eine höhere Gebühr für die WM zu zahlen. Denn WM in Nizza ist eindeutig nicht das gleiche, absolut nicht wie die WM auf Hawaii.
Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Danke dir vielmals für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ich weiß, die
Hat
ist
mir Spaß
schwer. Ich
gemacht.
weiß, du sagst, es ist immer eine logistische Meisterleistung, alles unter einen Hut zu kriegen, mal mehr, mal weniger. Und für dich geht es jetzt eben ja auch auf die Rolle, sagst du. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, dir ein erfolgreiches Training, ganz viel Freude.
Vielen Dank. Und tschüss, würde ich dann gerne noch sagen.
Nach dem Interview haben Thorsten und ich noch ein bisschen weiter gefachsimpelt und geplänkelt, über gemeinsame Freunde gesprochen und uns ausgetauscht, wann und wo wir uns eventuell im Training einmal sehen könnten. Für ihn geht es jetzt auf die Rolle und anschließend für ein paar Koppelläufe auf die Laufstrecke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet, genau wie ich, einen umfangreichen, umfassenden Blick von dem Menschen, dem Gesicht der Tagesschau und dem Sportler Thorsten Schröder gewinnen. Ein echtes Original, ein echtes Bewegungstier und ein echter Sympath. Wie versprochen, komme ich jetzt am Ende noch einmal ganz kurz zu den Zahlen und Distanzen. Ganz kurz gefasst kann man sagen, der Ironman, eher umgangssprachlich als Ironman bezeichnet, beschreibt die Langdistanz im Triathlon. Die Langdistanz zeichnet sich aus durch 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen oder auch ein Marathon. Die Kosten, von denen Thorsten gesprochen hat, die sind in den letzten Jahren ordentlich gestiegen, weil der Bedarf oder die Nachfrage auch ordentlich gestiegen ist. In der Endabrechnung gibt es laut einer Aufstellung des Triathlon-Magazins eine Gesamtsumme in der Vorbereitung der Startgelder, der Reisen und Unterkünfte und aller weiteren sonstigen Kosten, die einkalkuliert werden müssen, eine Gesamtsumme von um die 20.000 Euro. Das ist ein ganzer Batzen Geld und man muss ganz klar sagen, das ist, finde ich, auch an dieser Stelle eine Summe, die schon schwer an dem Ertragbaren ist, denn so wird der Ironman Hawaii doch wirklich eine Sportart oder ein Wettkampf für die wirklich Besserverdiener. Denn auf dem Wege dorthin hat man eine Menge Kosten, die da auch anfallen. Ja, also allein fürs Schwimmen, für die ganzen Eintrittskosten, fürs Equipment, fürs Radfahren, so die Kerndisziplin bei der Langdistanz im Triathlon, fürs Fahrrad, fürs Equipment, für alles, was dazugehört, fürs Laufen, das ist fast noch das Günstigste an der ganzen Geschichte. Aber auch da läuft man sicherlich ein paar Schuhe im Training durch. Was die Ernährung betrifft, ein enormer Kostenfaktor, darf man nicht vergessen, währenddessen, aber auch im Nachhinein selbstverständlich, dann die ganzen Startgelder. Allein das Startgeld hat im letzten Jahr um die meines Wissens nach 1190 Dollar gekostet und die Reisen und Unterkünfte nach Hawaii, also ein Flug nach Hawaii liegt ja weit über 1000 Euro. Dazu kommt natürlich noch der Transport des eigenen Fahrrads, das muss selbstverständlich auch sein. Und wenn man sich dann noch klar macht, dass in den Tagen um den Ironman auf Hawaii der Andrang so enorm hoch ist, dann kennen wir das alle aus allen Urlaubsgebieten auch, dann steigen plötzlich die Kosten ins Unermessliche. Und so habe ich schon auch von zwei Freunden gehört, die dort waren, dass sie in diesen 10 Tagen oder 12 Tagen, in denen sie dort waren, für die Unterkunft um die 6.500 Euro bezahlt haben, um einfach vor Ort sein zu können.
das ist ein richtiger Batzen Geld. Den musst du erstmal haben für 10 oder für 12 Tage Unterkunft. Ja, und das ist ein Punkt, wo ich, also da ist auch meine Schmerzgrenze überschritten. Und wenn man das Geld gar nicht hat, dann kann man sich das natürlich auch nicht leisten. Also das ist ein ganz anderer Punkt. Und das ist eben auch einer meiner großen Kritikpunkte an diesem Sport. Deswegen, ich verstehe den Mythos, ich verstehe die Begeisterung für Hawaii, aber ich verstehe nicht mehr die Kosten dahinter. Das ist einfach zum Geschäft geworden auch, muss man ganz klar sagen. Und natürlich aber auch zur Abschreckung. Aus dieser Hinsicht kann ich es vielleicht sogar noch nachvollziehen, zu sagen, wir machen die Preise so hoch, dass gar nicht unbedingt alle sich das leisten können. Denn es hat was Exklusives, soll es ja auch behalten. Auf der anderen Seite soll man ja auch die Natur schützen. Ja, da ein bisschen gegenüber steht aber natürlich dann der Ansatz zu sagen, gut, wir erhöhen die Teilnehmeranzahl, dann kommen noch mehr Menschen her und letzten Endes steht da nur der Profit dahinter. Und das ist natürlich dann auch schade. Das überschattet das Ganze ein bisschen. So viel aber von mir an dieser Stelle in Kürze. Wer es jetzt noch genauer wissen möchte, der bleibt jetzt einfach dran. Denn jetzt komme ich noch zu allen weiteren genau aufgelisteten Kosten, die das Triathlon-Magazin freundlicherweise für uns aufbereitet hat. Und so gehen wir mal ins Detail. Für alle anderen, die sich an dieser Stelle verabschieden, schön, dass ihr mit dabei wart. Der Ironman auf Hawaii ist ja so das Mekka der Triathleten. Und es gibt aber natürlich auch eine ganze Menge verschiedener Veranstaltungen, Triathlon-Veranstaltungen und Ironman-Veranstaltungen auf der ganzen Welt, um sich auch für Hawaii zu qualifizieren. Das bedeutet, wir haben sogenannte durchschnittliche Ironman-Veranstaltungen. Aber das Wort Durchschnitt beschreibt gar nicht unbedingt, womit wir es hier zu tun haben, denn das ist schon eine enorme Belastung, so ein Ironman. Und es sind auch enorme Menschen oder besondere Menschen, die sich dieser Sportart so verschrieben haben. Und da gibt es einige Statistiken zu, die ich der World Triathlon Corporation entnommen habe. Und dieser Statistik nach sind die meisten Kona-Starter ca. 18 bis 30 Stunden pro Woche im Training, aufgeteilt in 11,3 Kilometer Schwimmen, in 373,3 Kilometer Radfahren und 77,2 Kilometer Laufen. Das ist das, was jemand so in der Woche circa durchzieht. Und die WM-Teilnehmer, die auf Hawaii auch starten, sind im Durchschnitt circa 43 Jahre alt. 28% davon sind nur Frauen, also der deutlich geringere Anteil. Dann gibt es die sogenannten Age-Grouper, also Thorsten hatte ja erwähnt, dass das Ganze in Altersklassen unterteilt ist und da qualifizieren sich jeweils 40 durch jeweilige vordere Platzierung in den Altersklassen. Jedes Rennen hat in der Regel zwischen 40 bis 80 sogenannte Slots, die proportional je nach Teilnehmerzahl auf die Altersklassen verteilt werden. 90% der sich direkt qualifizierten Teilnehmer nehmen ihr Startrecht, wie man so schon sagt, auch wahr. Und die Weltmeister der jeweiligen Age-Grouper sind automatisch für das folgende Jahr qualifiziert wieder. Möglich ist die Qualifikation auch über das sogenannte Legacy-Programm. Das sind 100 Plätze, die an die Athleten vergeben werden, die schon 12-mal den Ironman gefinisht haben, aber noch keinen in Kona vorweisen können. Und dann gibt es noch verschiedene andere Kriterien, die erfüllt werden müssen und die auch immer wieder diskutiert werden. Und das ist dieses Auslosen von Startplätzen, das ist das Nachrückverfahren bei Startplätzen und so weiter. Jetzt kommen wir mal zu den genauen Kosten, die während eines Trainings entstehen. Und wie auch im Triathlon beginnen wir hier mal mit dem Schwimmen. Und die Auflistung, wie gesagt, die hat freundlicherweise das Triathlon-Magazin immer aufbereitet und das möchte ich an dieser Stelle hier einmal wiedergeben. Und zwar werden fürs Schwimmen ca. 50 Euro für die Trainingskleidung berappt. Für Trainingstools werden hier 100 Euro aufgelistet. Schwimmbrille liegt bei 20 Euro ca. Ein sogenannter Trainingsanzug für 200 Euro. Ein Neoprenanzug liegt bei 700 Euro. Also ein vernünftiger Neo macht natürlich Sinn. Der wird auch ordentlich benutzt. Aber der ist eben auch nicht günstig. dann macht es Sinn, eine vernünftige Laufuhr oder eine vernünftige Sportuhr zu tragen. Die liegt in der Regel auch so zwischen 3, meiner Erfahrung nach eher bei 400 bis 500, je nach Marke. Aber das ist dann individuell. Dann haben wir es noch mit auch dem Hautschutz zu tun. Da gibt es diverse Cremes, Salben, Vaseline und ich weiß nicht was. Das wird hier mit 80 Euro über die gesamte Trainingszeit veranschlagt. In einer Gesamtsumme kommen wir hier auf ca. 1450 Euro. Nur fürs Schwimmen an dieser Stelle. Nur fürs Training des Schwimmens. Kommen wir zum Radfahren. Beim Radfahren braucht es natürlich eine anständige Brille. Das heißt, wir haben ungefähr 100 Euro für die Brille aufgelistet. Wir haben einen Trainingshelm. Trainingshelm, nicht der Racehelm. Der Trainingshelm liegt auch bei ungefähr 100 Euro mit Fünftlinghelm. Der Aerohelm, der dann im Wettkampf benutzt wird, der ist nochmal teurer, der ist nochmal hochwertiger, der hat besondere aerodynamische Eigenschaften. Der wird hier mit 200 Euro berechnet. Dann haben wir natürlich die Klickschuhe, die Clickies, die liegen hier bei 120 Euro, wie ich finde, relativ günstig. Dann gibt es noch ein paar Socken, die werden hier auch mit 20 Euro betitelt. Finde ich auch vollkommen fein. Das Wettkampfrad, das Fahrrad, das ist ja echt so ein Thema, was auch immer wieder mich regelmäßig zum Kopfschütteln bringt, wenn ich da was lese oder höre oder wieder Preise und Kosten sehe. Das wird hier mit 5000 Euro bemessen. Das finde ich, offen gesagt, fast noch moderat. Es ist wahnsinnig viel Asche für ein Fahrrad, aber ich habe auch schon Räder gesehen in den Schaufenstern für 8,5, für 10, für 12 und das nicht selten wird das auch ausgegeben für Fahrräder. Finde ich schon absurd. Laut dem zweiten Buch, welches Thorsten geschrieben hatte, das zweite Buch heißt Nachrichten vom Ironman, schreibt er selber, dass sein erster Triathlon-Renner, ich glaube, der war damals weiß, 1500 oder 1600 Euro gekostet hat. Dementsprechend schon ein wirkliches Schnäppchen, von dem er auch spricht, im Verhältnis zu 5000 Euro. Das ist schon enorm. Dann braucht man für einen anständigen Triathlon, für eine anständige Auswertung der Messdaten und Ähnliches natürlich auch ein Wattmesssystem. Das wird hier mit 1000 Euro betitelt. Dann haben wir noch Accessoires, also alles, was so dazugehört, noch an zusätzliche Radkleidung und Ähnliches, liegt auch ungefähr bei 200 Euro nochmal. Dann haben wir das Trinkflaschensystem, die Trinkflaschen selber und das Trinksystem dazu, was auch an die Räder ran muss, wird hier mit 20 Euro betitelt. Finde ich fast ein bisschen zu günstig. Gut, man muss dazu sagen, die Aufbereitung der Zahlen, die ist nicht von gestern, sondern die ist auch schon ein paar Tage alt. Das bedeutet, die Preise haben sich da ein bisschen angepasst. Ich finde die Trinkflaschen mit 20 Euro ein bisschen günstig betitelt, aber wenn man es kriegt für ein 20, ist super. Radkleidung, 200 Euro, ja, das geht auch irrsinnig schnell, dass man da noch mehr Kosten drauf hat. Allein ich habe für meine Radhosen und ein anständiges Leibchen, wie man so schön sagt, auch schon irgendwie 150 bezahlt. Und wenn man da nochmal irgendwie Wechselklamotten braucht, dann ist man super schnell bei noch mehr. Für Fahrradequipment, also Reifen und Schläuche, was immer ein Muss ist bei einer langen Distanz sowieso, weil auch immer was kaputt gehen kann, und man muss sich selber helfen. Man ist also, es ist nicht erlaubt, dass von außen einer hilft. Das bedeutet, Reifen und Schläuche müssen dabei sein und ist auch hier nochmal mit 150 Euro betitelt. Und auch das finde ich schon okay. Dann sind wir mit den Kosten durch fürs Radfahren und sind da in Summe bei ungefähr 9.110 Euro. Das ist echt eine Menge Patte, aber es kommt eben zusammen, es läppert sich. Fürs Laufen, da sind wir schon im günstigsten Teil. Beim Laufen haben wir 640 Euro in Summe aufgerechnet, 400 Euro für die Laufschuhe, so ein paar vernünftige Laufschuhe liegen ja auch schon bei 120, 140, 160, teilweise 180, 190 Euro. Das finde ich auch echt immer happig. Ja, man läuft sicherlich in diesen Monaten ein paar Schuhe durch, beziehungsweise soll man auch sagen, oder muss man auch sagen, man soll nicht immer nur ein paar laufen und man hat ein paar Race-Schuhe, man hat ein paar Trainingsschuhe, man hat für verschiedene Untergründe vielleicht noch ein paar Schuhe. Für die Bahn, für Trailläufe, für Straßenläufe und so weiter. Das macht schon Sinn, sich da 2, 3 Schuhe anzuschaffen oder eben aufzustocken um ein weiteres Paar. Laufkleidung liegt bei 150 Euro. Absolut fair, absolut okay. Ein Trinkgürtel oder Trinkrucksack wird hier mit 20 Euro betitelt. Finde ich persönlich fast zu günstig, denn so ein guter Trinkrucksack, ich kann mit dem Trinkgürtel nicht mehr laufen, das habe ich eine ganze Weile versucht. Das ist nicht meins. Ich brauche dann immer einen Trinkrucksack und die liegen auch schon ein bisschen höher im Preis. Um die 50 Euro würde ich an dieser Stelle sagen. Das heißt, wir sind bei knapp, laut meiner Rechnung, bei knapp 690 Euro, knapp 700, sowas. Für Socken kann man an dieser Stelle 50 Euro berechnen. Das ist vollkommen okay. Da kriegt man 2, 3 gute Paar von. Und für eine Kopfbedeckung oder eine Kappe sind nochmal 20 Euro hier betitelt. Also ich würde sagen, so um die 700 Euro für Laufequipment. Jetzt kommen wir mal zu dem spannenderen Thema noch on top dazu. Das sind so die Startgelder. Und da muss man ganz klar mit dazu sagen, dass die Tendenz steigend ist. Die Kosten werden immer höher. Und allein für zwei Kurzdistanzen um die Startgelder von um die 100 Euro, dann für die eine Mitteldistanz bist du bei ungefähr 200 Euro und für die Kona-Qualifizierung bist du bei ungefähr 600 Euro und bei dem Start für den Ironman auf Hawaii ist man bei ungefähr 1000 Euro, da hat er gesagt 1190 Dollar, zu dem Zeitpunkt waren es um die 1000 Euro, also damit muss man circa rechnen, so um die 1000 Euro, wahrscheinlich ein bisschen mehr, eben Tendenz steigend. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Testrennen möchtest du, möchtet ihr, möchten sie so bestreiten? Testrennen ist das, wie es heißt. Also man sollte sich vorbereiten, man sollte es ein paar Mal gemacht haben. Und das sind eben Testrennen. Die Flüge nach Hawaii inklusive Fahrrad liegt bei 1700 Euro. Da kann man gut und gerne auch mehr ausgeben. Je nach Komfort, den man da wählen möchte auch. Aber Komfort heißt in diesem Zuge auch schon tatsächlich, wie viel Umstiege möchte ich haben? Die Rennwoche in Kona selber wird hier mit nur in Anführungsstrichen 2000 Euro berechnet. Ich persönlich habe auch schon von 5 bis 6 bis 7 gehört. Wie gesagt, das ist deutlich individueller und je nachdem, wie früh man auch bucht. Aber man kann es natürlich nicht genau abschätzen, weil man auch nicht weiß, qualifiziere ich mich jetzt oder nicht. Und wenn man sich vielleicht nochmal ein T-Shirt kaufen möchte oder den einen oder anderen Pulli, wobei auf Kona ist natürlich so oder auf Hawaii ist es so warm, da wird man jetzt nicht unbedingt einen Pulli brauchen, aber vielleicht möchte man das ein oder andere Andenken haben und dann ist man mit Merch und Souvenirs auch dabei, mit um die 200 Euro. Also das Triathlon-Magazin sagt hier ca. 5000 Euro, ich würde eher so 6 bis 7 schätzen für Reise und Unterkunft auf Hawaii. Dann gibt es hier noch sonstige Kosten. Für die Athleten ist ja immer wichtig, dass man sich entsprechend vor- und nachbereiten kann. Das bedeutet, dazu zählt auch medizinische Versorgung, Massagen, Muskelpflege und solche Sachen. Die medizinische Versorgung wird hier gar nicht weiter noch berechnet und beschrieben, sondern erstmal nur die Massagen. Das heißt, man rechnet ungefähr 250 Euro nochmal für Massagen mit ein. Dann Vereinsbeiträge, die man nicht zwingend zahlen muss, aber im Verein zu trainieren macht in der Regel schon Sinn, weil das ein Ort ist, an dem kontaktet wird, an dem man sich gemeinsam auch vorbereitet, an dem Dinge besprochen werden, an dem man ja, sich netzwerken kann und von der Erfahrung anderer profitieren kann. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es noch den DTU-Startpass. Das heißt, in Summe kommen wir da ungefähr auf so um und bei 500 Euro, würde ich sagen. Das heißt, in der Endabrechnung kommen wir wirklich auf eine Summe von um die 20.000 Euro. Aber wir wissen ja, Leidenschaft und Freude, Begeisterung, das ist etwas, was die Menschen sich richtig Geld kosten lassen. Und wer hat, der kann. Aus dem Grund wird das, glaube ich, auch immer ein Thema sein, was exklusiver ist. Es gibt eine ganze Menge Ironman-Veranstaltungen im Rest der Welt, die deutlich günstiger sind. Aber wie Thorsten auch schon sagte, auch Nizza ist definitiv nicht Hawaii. Das heißt, man sollte sich darauf einstellen, das ist schon ein Sport, der ja einen gewissen Luxus voraussetzt. Manche betiteln das Ganze ja wirklich auch eher als Extremsport der Reichen als Pendant zum Golfen. Ich mag das nicht zu benennen. Ich selbst habe noch keine Langdistanz gemacht und habe es auch erstmal in nächster Zeit nicht vor. Da interessieren mich andere Dinge mehr und begeistern mich derzeit ein bisschen mehr als so eine Langdistanz, aber beeindruckend und inspirierend ist es in der Tat dennoch. So viel an dieser Stelle von mir zu den Zahlen. Wer noch mehr wissen möchte, der kann sich natürlich gerne über das Triathlon-Magazin weiter informieren oder sich an mich wenden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu einem eurer Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Shownotes. So, wir hören uns wie gewohnt in 2 Wochen wieder. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin.